Hallihallo, Hallöle, Mic Check, hier ist Curly, ihr seid bei Terroir und Adiletten und heute zu Gast Johannes Hirsch aus dem wunderschönen Kamptal in Österreich. Ich war zwar noch nicht da, aber es klingt wunderschön. Er macht ziemlich nice Riesling, ziemlich nice Veltliner und ist auch noch Pionier des Drehverschlusses. Deshalb freue ich mich, was wir heute alles erfahren und trinken werden. Terroir Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram und, ganz wichtig, folgt uns auf TikTok. Da sind wir jetzt nämlich auch am Start und machen verrückte Sachen. Aber jetzt kommt erstmal Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Hallo Willi, was geht ab, du alter Grantler?
Ja, ich bin heute grantig, ey. Allerheiligen ist eigentlich so mein lieblingskatholisches Feierfest, oder war es immer in Österreich. Aber in Berlin ist das immer schwierig, weil hier ist kein Feiertag und alle Deutschen kommen nach Berlin, alle Holländer, alle Österreicher und verstopfen natürlich sämtliche Gehsteige dort, wo ich wohne. Ich bin selber schuld, ich wohne halt in Mitte. Aber es ist immer mega anstrengend und dann kommen immer die ganzen schönen Wetterdemonstranten und die Freizeithipster und lesen dann Zeitungen in den ganzen Third Wave Kaffeehäusern.
Third Wave
Kaffee. Ja, und diskutieren immer über komische Röstungen aus Brasilien und so weiter, obwohl sie am liebsten wahrscheinlich einen weißen Spritzer trinken würden, was wahrscheinlich auch gescheiter wäre. Aber ja, es ist ein bisschen, immer ein bisschen nervig.
Es gibt sogar einen Lacoste-Kaffee jetzt. Ne?
Ja, schrecklich. Verstehe das nicht, wer braucht einen Lacoste-Kaffee?
Also, das ist auch nicht so richtig.
Keine Ahnung.
Aber ich habe ein Thema, was dich auf jeden Fall wieder gut drauf sein lässt, Willi, weil wir reden jetzt über Curlys Kabi. Wir haben ja schon gesagt, er kommt.
Endlich! Und er kommt verdammt limitiert, Curly. Wie viel gibt's denn?
Es gibt 106er Kartons inklusive einem Shirt.
Mega.
Krass,
also nochmal ein Goodie, richtig geil. Ich freue mich drauf. Das Shirt ist nämlich von Laura the Creator.
Beste Frau auf jeden Fall. Die hat schon mehrere Designs für mich gemacht und ich war jedes Mal sehr happy, genau wie dieses Mal. Hatte auch ihre erste Ausstellung gerade in Berlin. Also gönnt alle mal ein Follow an Laura the Creator auf Instagram und Co. Richtig nice.
Wo gibt's denn die Dinger? Wie kann man die bestellen?
Curlys Kabi gibt's nur auf shop.terroirundadiletten.com, weil wir eröffnen nur für Curlys Kabi unseren eigenen Shop. Voll geil, oder?
Mega. Und das Ganze gibt's ab 27. November um 12 Uhr. Also schaut mal, dass ihr die Seite ordentlich zusammenkrachen lasst.
Jetzt direkt den Kalender. 27.11. ab 12 Uhr mittags könnt ihr bestellen. 106er Kartons inklusive einem Shirt. Let's go! Und nächste Woche verraten wir euch, mit wem wir diesen Wein machen. Aber wir haben heute auch jemand da, der Wein macht, habe ich gehört.
Ja. Und darauf freue ich mich. Ein lieber, langer Freund von mir, ein Spezialist des Rieslings und Grünen Veltliners, noch dazu wahrscheinlich einer der Pioniere des Drehverschlusses.
Oha.
Leidiges Thema, Verschluss und so weiter. Bin gespannt, ob uns das heute tangieren wird. Schauen wir mal. Aber herzlich willkommen,
Johannes Hirsch aus dem Kamptal.
Bingo!
Hallo Hannes.
Hallo, ihr zwei. Danke für die Einladung.
Wunderbar, dass du da bist. Was hat dich denn nach Berlin verschlagen?
Gestern hat mein lieber Freund der Michi Kolm aus Abesbach im tiefen Waldviertel ein Menü gekocht im Waldorf, im Eat Berlin Rahmen. Und ich habe die Weinbegleitung gemacht und bin jetzt mit meiner Familie da.
Also das Ungünstige mit dem Günstigen verbunden quasi.
Das ist perfekt, ja.
Alright, Holiday.
Und dann wurde ich noch zu dieser Geschichte eingeladen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich bin schon sehr gespannt, ja.
Ich habe es gut vorbereitet, du hast hervorragende Weine mitgenommen.
Ich hoffe es.
Ja. Wahrscheinlich, weil morgen Feiertag ist in Österreich, oder?
Absolut. Ja, das ist mal. Da werden wir die Rückfahrt machen, leider. Aber gut, das. Ja. Fangen wir mit dem gleich an. Sehr gut.
Ja, ich dachte, wenn du Champagner mitgenommen hast, können wir mit Champagner anfangen. Ja.
Bubbles!
Weißt du, wir in Berlin haben viel weniger Feiertage als in Österreich. Ja. Bist du katholischer Zong?
Ich war Ministrant, ja.
Ich auch.
Ich wirklich gratuliere. Ja,
klar.
Sogar in der Kapelle kann man einmal allein ministriert. Da hat man dann immer der Mesner zeigen müssen, welches Buch ich hole. Ich habe mich ständig geirrt.
Allein war immer ein bisschen nervig.
Ja, ja. Und irgendwann habe ich die Laufbahn dann abgebrochen. Ja,
ich
bin immer noch überlegen, ob ich Papst werde. Das wird irgendwie ganz interessant vielleicht. Aber ich bin
kann man ja bis ins hohe Alter. Also
genau, bin noch viel zu jung. Ja. Ja, was ich mitgebracht habe, ist jetzt, weil ich den so gern mag, ich liebe reife Sachen, werden wir dann später noch darauf hinkommen. Und ich mag wahnsinnig gern diese Balance, die Jean-Baptiste Chauffrat hat. Ich habe jetzt den 2-4er mitgenommen. Bin gespannt, wie er kostet, ich bin noch gar nicht gekostet.
18 Jahre alt, kurz gerechnet.
Zwei, vier Bomben, ja. Mhm. Schmeckt man da, glaube ich, auch, ja. Oder?
Oh, krass.
Ja, ich hätte mir das jetzt ein bisschen breiter vorgestellt, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich mag ihn einfach. Er ist nie zu kompliziert, aber bei Gott nicht einfach. Ich mag seine Sachen wahnsinnig gern. Querbeet. Und da haben wir gedacht, den Vierer habe ich schon lange gehabt. Den nehme ich doch.
Boah, das sieht ja aber schon so krass, dass die Spucke weg.
Mhm. Säure ist da.
Mhm. Ja. Du hast schon auch wieder diese klassische Autolyse-Aromen, finde ich. Also du hast schon so was Hefiges, Brotiges.
Ja, voll brotig ist gut. Stimmt.
Man hat jetzt wenig Frucht, vielleicht so ein bisschen Kungwart, Quitte. Mhm.
Der braucht durchaus Luft ein bisschen auch.
Mhm. Aber wo du jetzt sagst, Champagner braucht Luft, den würde man jetzt aber nicht in eine Karaffe machen zum Belüften, oder? Also generell mit Champagner, mit dem gereiften Champagner machen, würde man das machen oder da ist das?
Ich glaube, es ist nicht notwendig. Es geht im Glas dann relativ schnell was ab.
Ja. Ich glaube auch, ja. Vor allem bei solchen Sachen. Also, was meintest du gerade? Glaubst du, dass es einen leichten Kork hat?
Ich bin mal hinten ein bisschen ein Bitterl, aber ich glaube, das sind diese Sachen, die da mit der Luft eben weggehen.
Ich glaube, in dem Fall auch, weil er eine super Länge hat. Ja. Meistens ist der Kork ein bisschen kurz und so weiter. Und glaube ich bitterer, aber das
hätte ich jetzt. Nein, hat dann ihren Zug hinten. Ah, super, ja. Ja.
Wie viel Champagner wird bei euch in der Familie getrunken?
Derzeit sehr wenig. Wir kommen irgendwie nicht so dazu. Es war wirklich eine sehr intensive Zeit. Die letzten zwei Monate Ernte waren echt fordernd, wie schon lange nicht. War eine echte Bettstillese und wir haben sehr, sehr gekämpft. Also wir Champagner trinken, ja, die Magnum von ihm hat man dann zum Abschluss fürs Team, aber das war dann lange nicht davor.
Das ist super, dann reden wir gleich über die Lese, weil wir haben jetzt überhaupt nicht über die Lese gesprochen, die letzten Male.
Mhm. Stimmt.
Also.
Ja. Ihr habt eigentlich gerade versucht, es zu verdrängen, aber ich mache es
gerne. Ja, du musst es jetzt aufarbeiten, ja. Deswegen sind wir da, das ist der Therapiestunde.
Ja, genau. Du, Herr Doktor, obwohl du bist weiß gekleidet, also darf ich dich als Herr Doktor ansprechen? Oh, nein, du, wir haben einfach noch nachdem wir 21 so verwöhnt wurden, sowohl eigentlich mit wirklich vernünftigem Ertrag, also bei Gott jetzt nicht ein Riesenertrag, aber so, dass man nicht jammern darf, und unglaublich gesunden Trauben, ist 22 ein bisschen zweigeteilt zu sehen. Erstens, glaube ich, betrieblich, es dürfte teilweise sehr viel Ertrag geben, also es wird sehr viel ausgeschnitten. Bei mir das Gegenteil, beim Veltliner, weil es einfach durch Frost und Melderdruck und so weiter schon ganz schön reingerasselt hat. Also wir haben wirklich dadurch auch sehr im Keller genau gearbeitet. Säfte sind super, das sage ich jetzt nicht, weil ich euch die Blören in einem Jahr verkaufen will, sondern weil es wirklich tolle Säfte sind, aber wir haben dreimal so viel dafür gekämpft wie normal. Beim Riesling, glaube ich, haben wir eine Chance, irgendwo bei 1921 dabei zu sein. Also besser geht es fast nicht. Aber da war einfach von Natur her nicht mehr Fruchtansatz. Also wir haben ziemlich genau 50% ging es vorher beim Riesling. Das ist wahnsinnig wenig. Ja. Aber es ist so, ja, ich meine, wir haben immer gesagt, vor allem als Biobetrieb, du kannst jetzt nicht hoffen, jedes Jahr mehr zu kriegen. Du musst in einem 5-Jahres-Schnitt kalkulieren und leben. Und nochmal entscheidend ist, dass das, was da ist, gut ist. Und ja, schauen wir mal, wie die ganze Situation jetzt ist mit Gastronomie und so weiter. Man hört, die Leute gehen weniger weg. Vielleicht ist dieser untere Bereich derzeit eh gar nicht so gesucht. Wir sind jetzt auch ein Betrieb, der ganz bewusst weiter nicht im Supermarkt vertreten ist. Das ist mir auch sehr wichtig. Also ich brauche unten eh nicht so viel und oben kommen wir schon durch. Also es ist wirklich sehr gut, aber nochmal mit viel Kampf.
Du meinst unterer Bereich, also günstiger?
Diese Einstiegsregionsweine, genau. Diese Gebietsweine.
Mhm. Und wann fängt man so an zu merken, okay, dieses Jahr wird härter, die Lese? Merkt man das wirklich erst dann zu dem Zeitpunkt oder kann man das vorher schon so ein bisschen
Ja, es ist so, irgendwie ab Juli hat man uns richtig gesehen, okay, jetzt hat es gerasselt und das Gute ist, dass das dann sehr trocken ist alles, ja, also es ist jetzt kein Problem, geschmacklich, aber trotzdem muss man es einfach selektionieren und das macht es dann so mühsam. Mhm. Also habe ich hoffentlich jedem richtige Lust auf 22 gemacht, ja.
Klar, keine Supermarktweine bedeutet, du hast nur Weine im gehobenen Preissegment, oder?
gehoben, nein, aber wir sind ziemlich breit aufgestellt. Das hat uns dann von der Covid auch sehr geholfen. Wir haben immer uns sehr viel Zeit auch für Privatpublikum genommen. Also wirklich viele, viele treue Stammkunden im Lager, für den Lagenbereich. Wir haben immer so unsere Hälfte Export mindestens gehabt. Und das war ganz komisch. Also wenn irgendeine Tür zugangen ist, hat die nächste aufgemacht. Aber wir haben schon rein, also wenn ich jetzt ein bisschen wir haben ein bisschen einen Pachtweingarten, aber wenn ich von unserer Fläche rechne, die wir bearbeiten, haben wir sicher 2/3 in ersten Lagen. Das ist schon ein sehr hoher Anteil. Und da haben wir das Glück, wir haben ja, unser Betrieb ist ja wirklich direkt am Fuß von berühmten Heiligenstein und Geisberg, also Top 4 Riesling. Unten diese Lösböden für den Mettliner, diese Lamm, Grub, Renner und wie sie alle heißen. Dadurch war bei mir auch sehr früh klar, dass wir weggehen von dieser Sortenvielfalt. Und wir haben auch sehr früh den Rotwein rausgerissen. Ich meine, sogar im Wiener Magazin, glaube ich, bester kam der Rotweinbetrieb 99. Damals war es üblich, Rotwein zu pflanzen, wie verrückt. Was wir gemacht haben, alle haben gesagt, was ist das für ein Idiot? Wieso schreist du den Rotwein raus, wenn wir Rotwein pflanzen? Ich habe es bis jetzt trotzdem nicht bereut, Klimawandel hin und her, den wir nämlich deutlich spüren. Aber ich denke, es war eine gute Entscheidung, weil man auch wirklich jetzt dieses Pflänzchen, was wir da vor einem Vierteljahrhundert gepflanzt haben, wird jetzt ein Bäumchen. Also es wird immer stärker. Ja.
Der Sepp Schellhorn hat er gesagt, dass er, wir haben ja den Geisberg mit dem Schellhorn getrunken, ich kann mich dunkel daran erinnern, war ein bisschen eine längere Folge, dass er unter anderem die Weine nicht nur gern trinkt, weil sie ihm so gut schmecken, sondern eben wegen der Supermarkt-Thematik nochmal. Das ist natürlich schön. Österreich ganz anders als in Deutschland, weil man hat halt einen viel größeren Überblick, weil das Land kleiner ist. Aber ist es sau wichtig, dass du dann deinen Gastronomiekunden treuer bist als irgendwie ein LH?
Also erstens muss ich mich bei den Schellhörnern bedanken, dass sie den Geisberg 13 genommen haben. Das hat mich wirklich sehr gefreut und ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem noch mit lehnen. Es gibt eine gewisse Gastronomie, die das schon schätzt. Mein Urgedanke war immer ich würde es niemals kritisieren, ob da jemand drin steht oder nicht. Ich wollte mich nie zwingen lassen, einen Wein deswegen zu füllen, weil das Regal leer ist. Ja, kann man nicht meine Weinphilosophie von irgendjemandem sagen lassen, der bei allem Respekt für den Job, aber das einschlichtet. Das ist mein Thema. Ich sage, wann der Wein passt und dann wird er gefüllt und am Markt gebracht und nicht, weil irgendwas leer ist. Und das ist eigentlich mein Hauptthema, warum ich nicht im Supermarkt bin.
Und trotzdem gab es ja bei dir den prägnanten Wein, oder gibt es immer noch, heißt mittlerweile Hirschvergnügen,
ja.
Früher Trinkvergnügen.
Ja. Ja.
Magst du das kurz erklären?
Da gibt es nicht viel zu erklären. Also wir haben damals begonnen, es war ganz lustig, wir haben den Wein als Trinkvergnügen jedes Jahr mit einem anderen Hirschmotiv von Kabarettisten und Komödianten gestalten lassen. Das war wirklich ein Riesenerfolg und eigentlich wegen einem Etikett hat sich der Verkauf innerhalb von einem Jahr, glaube ich, vervierfacht. Das war abartig, was mich fast geärgert hat ein bisschen, weil nur wegen so einem Mischzettel da. Und es ist das Problem nur, warum ich dann weggegangen bin von dem, das war so weiße Flasche, grüne Kapsel, lustiges Etikett. Und das war eigentlich genau das Image, das ich nicht vertreten will, nämlich ein lustiger Supermarktwein. Der Wein ist aber händisch gelesen, wie jede Lage. Also im Einstieg ist das schon sehr viel Aufwand in kleine Kisten. Und ich wollte eigentlich zeigen, dass der Wein sehr Spaß machen soll, natürlich beim Trinken, aber schon ein sehr seriös gemachtes Produkt ist. Und ich habe jetzt einmal einen Distributeur aus den Staaten, hat mir mal von einem unglaublich schwierigen Jahr, ich glaube, es war 10er, 7 Jahre später danach ein Glas eingeschenkt. Und das war so, ich bin überzeugt, ich meine, ich würde euch niemals raten, den wegzulegen, aber das war nach 7 Jahren so ein gutes Glas Wein. Also ich glaube, du wärst zufrieden gewesen, wenn du das einfach so kriegst als Glas Weißwein. Und deswegen bin ich weg von diesem, wirklich zu dem, was er ist, nämlich ein Kamptal. Und das ist es. Ja.
Ich fand das so super, weil eigentlich hat ja jeder jetzt größere Betrieb, also größere in Gänsefüßchen, immer so einen Basiswein, wo dann meistens Traubenzukauf oder andere Sachen damit passieren oder sagen, die passen oft gar nicht in die Linie. Aber als ich mich mit dir unterhalten habe vor 5 oder 6 Jahren, da bin ich dann auch leider eingeschlafen, weil ich ein bisschen müde war bei dem Weingut. Ich kann mich aber noch fast alles erinnern. Und da hast du gesagt, dass dir das immer so wichtig ist, dass die Qualität auch schon in der Basis da drin ist und dass das, also natürlich wissen wir, dass die Gutsweine immer so die wichtigsten Weine sind, weil es am öftersten verkauft wird. Aber wie du um die Qualität dieses Weins gekämpft hast und dann denke ich mir, wow, das ist echt seriös zu nehmen. Und ich trinke das Hirschvergnügen seitdem auch immer anders. Mit einem anderen Anspruch irgendwie.
Ja. Es ist schon auch von, also was ich von Kunden wirklich oft höre, ist, dass unsere Weine eigentlich, dass du eigentlich im Glas das bekommst, was normal schon die nächste Stufe ist. Also ich habe sogar von unseren Schweizer Händlern mal gehört, das war glaube ich ein Elfer, der hat gesagt, weißt du, warum eigentlich bei uns der Mittlere nicht so gut geht? Das ist, weil die Leute was weniger Qualitatives erwarten. Also der ist fast zu gut für den Zug, den er haben sollte. Was ich aber als Kompliment sehe. Und ich möchte schon, dass man da wirklich was kriegt dafür.
Ja.
Aber wir haben früher das Dreifache gemacht. Also ich bin eben mit dem ganzen Gedanken deutlich kleiner geworden wieder.
Damit, weil du gerade vorher gesagt hast, es ist Kamptal. Du kommst aus dem Kamptal. Ich glaube, für sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer ist das nicht ganz klar, weil da kennt man immer in Österreich die Wachau oder als ganzes Niederösterreich. Kamptal ist jetzt doch nördlicher als die Wachau. Viele böse Zungen behaupten, das habe ich auch schon mal gemacht in der Folge, da habe ich Rüge bekommen, die bessere Wachau manchmal, darauf wollen wir jetzt nicht mehr eingehen. Ja. Aber wir trinken halt oft gerne ein bisschen kühler, nicht mit mehr Säure, und wahrscheinlich ist das Kamptal auch ein bisschen kühler aufgrund der nördlichen Exposition oder aufgrund der Lagen. Oder?
Ja, ich glaube, es ist ja die Wachau an sich schon zwischen Leuben und Spitz ganz unterschiedlich in sich.
Ja.
Aber wir haben, was man so sagt außerhalb, das sage jetzt ich nur nach, dass wir halt ein bisschen weniger Feuchtigkeitsdruck haben und dadurch, ich glaube, im Kamptal ist es sehr angenehm, ist diese... Es ist ganz spannend, also ich wurde von gewissen Leuten vor 25 Jahren gerügt, was ich da mit meinen leichten Lagenweinen da will, und das braucht auch alles an Druck und Alkohol, die mir jetzt erklären, wie wichtig es ist, gesund zu lesen und früh zu lesen. Also ich meine, das ist wirklich sarkastisch, aber es ist interessant, wie man Sachen umdrehen kann. Und für uns war einfach immer das Wichtigste, ich habe immer gehustet auf Zucker gerade. Ich habe sicher in Österreich 20 bis 25 Jahre wirklich auf Punkte verzichtet dadurch. Also ich glaube, wenn man jemandem vorwerfen darf, dass er für Punkte Wein macht, dann bin das ich. Mir war es trotzdem immer wichtiger. Dadurch waren unsere Lagenweine eigentlich, wenn da 13 umsteht, nicht 13,5, sondern eher Richtung 12,5, aha, weil ich immer auf Zucker gehustet habe, sondern gesehen habe, okay, vielleicht kommt jetzt doch Regen, mir wird das zu gefährlich, ich mag keine Botrytis. Und deswegen können wir halt wirklich mit der Kühle irrsinnig fokussieren in die Lage. Ich sage jetzt nicht, dass das die Wachau nicht kennt, bitte, nur dass nicht jetzt das so rüberkommt. Aber das Kamptal ist sicher prädestiniert dafür, ja. Da schon. Deswegen, ich wollte ja eigentlich einen richtig reifen Kamptaler mitnehmen, so schon wirklich tief reingreifen, aber ich habe mich dann doch, weil wir ein anderes Thema noch haben, mit einem 20 Jahre alten von mir, habe ich mich dann doch für einen 2,4er schon vorher entschieden.
Ich meine, für die
meisten... Ich versuche aus diesem Wachau immer rauszukommen.
Für die meisten, ja. Ich habe es ja auch gesagt,
nein, dass alles gut.
Ich jetzt nicht mehr so gemeint habe.
Ja, ja, ja.
Für alle Wachauer. Wir haben mittlerweile eine sehr große Wachau-Karte, by the way, in der Freundschaft.
Wenn man halt
wegen dem Shelly.
Ja.
Hashtag Steinfederpreis. Und ja, aber ich meine, nächster Wein machen wir dann gleich als nächstes,
was oder? Du sagst, ich bin
2002 Riesling Geißberg ist ja für die meisten eh unglaublich reif schon, nicht? Ja. Man kriegt ja keine 2,2er mehr am Markt, das ist ja so gut wie vorbei.
Ja.
Den Wein haben wir dekantiert bzw. belüftet, weil du meintest, sollte man machen, weil Drehverschluss.
Curly Wein, das Wörterbuch. Dekantieren. Der eigentliche Grund fürs Dekantieren ist, dass man den Bodensatz von Flüssigkeit trennt, insbesondere bei älteren Rotweinen. Der Bodensatz besteht aus natürlichen Schwebstoffen und ist eigentlich nicht schädlich, kann aber nervig im Mund rumkrümeln. Der zweite Grund, weswegen man Wein in den Dekanter gibt, ist Sauerstoffkontakt. Diese Belüftung, bei der der Wein atmet, verbessert den Geschmack, indem sie die Tannine zugänglicher macht und Aromastoffe bei ihrer Entfaltung fördert. Auch verflüchtigen sich unerwünschte Gase, die manchmal unter Sauerstoffabschluss entstehen. Profi-Tipp: Wenn Willi in der Nähe ist und ihr wollt Wein dekantieren, um ihn atmen zu lassen, dann sagt, dass ihr ihn belüften wollt, nicht dekantieren. Da ist er ein bisschen eigen, der Willi.
Und das ist ja das Thema 20 Jahre Drehverschluss, oder wie?
Ich glaube, ein reifer Riesling mit Säure braucht einmal generell Luft. Ja. Mhm. Das da jetzt natürlich, ich habe das eigentlich gegen meine Überzeugung gemacht, aber wir waren in Österreich der erste Betrieb, der auf Drehverschluss bei den Lagen gemacht hat. Mein Papa hat schon für einen Jahrgang 90 Korken aus Frankreich geholt, teurer als jeder österreichische Korkermarkt, eine Katastrophe gewesen. Und eben gerade bei so feinen Weinen, die ins Terroir fokussieren sollen, merkst halt wirklich jede Nuance. Und ich habe es nie gemacht wegen der klassischen Korkgeschmäcker, die waren mir relativ egal. Ich habe es gemacht wegen dieser Maskierungen, die ja wirklich grauenhaft sind und die ja dann total aufs Image des Winzers abfärben, weil man kann ja zu Recht nicht erkennen, dass das vom Kork ist, wenn man den Wein nicht kennt. Und wir haben uns dann halt wirklich, da sind wir ins eiskalte Wasser gesprungen, haben 2200% der Lagenweine, also wir haben mit den besten begonnen, nicht mit den unteren Weinen, mit dem Drehverschluss ausgestattet. Und ich habe das jetzt deswegen gegen meine Überzeugung gemacht, weil ich eigentlich 3 Jahre nur über Drehverschlüsse geredet habe. Ich war wirklich unbezahlter Drehverschlussverkäufer leider.
Und ich habe mir wirklich gedacht, er kommt Sicherheit nicht mit dem Thema.
Ja, und genau, nein, mit dem Thema. Ich mache es deswegen, weil ich beim letzten Mal Berlin gesehen habe, bitte nehmt es jetzt nicht persönlich, aber da ist Deutschland schon ein bisschen auf den Bäumen. Die Offenheit ist, glaube ich, immer noch nicht ganz da. Und was ich jetzt spannend gefunden habe, meine Frau hat vorige oder Woche bei einer Döllerer Veranstaltung einen sehr berühmten Kellermeister, eines der berühmtesten deutschen Weingüter getroffen. Der hat von 30 Betrieben Kork und Drehverschluss angefordert, vom selben Wein natürlich. Und ihr werdet es nicht glauben, 30 Mal hat der Drehverschluss war vorne.
Echt?
Ja, 30 Mal, das könnt ihr meine Frau fragen. Ich sage jetzt nicht, welcher Betrieb das war. Aber also wer es immer noch nicht glauben will, vielleicht sollte man mal aufwachen. Es ist wirklich der sauberste Verschluss. Und ja, jetzt ist so nochmal, das sind 20 Jahre. Also wenn das jetzt, man hat ja da, Entschuldigung, kann ich nur kurz, aber man hat ja damals immerhin im Falstaff zum Kaufboykott der Weine aufgerufen, weil ja dieser Wein mit Drehverschluss so erstickt wie die Blume ohne Wasser. Also wirklich Tränen treibend. So? Die haben wirklich im Editorial zum Kaufboykott aufgerufen. Es war nicht ohne. Aber es war ja schön, weil es eine irrsinnige Diskussion losgelöst hat. Was Besseres hätte denn passieren können? Und wenn der Wein jetzt nach 20 Jahren erstickt ist, dann weiß ich es nicht. Und da habe ich aber immer gesagt, und die gesagt haben, ja, ich bin eh nicht dagegen, aber ich brauche ein Zeremoniell beim Öffnen. Ich habe gesagt, ja, dann karaffiert es dann endlich einen gescheiten Weißwein. Guter Weißwein braucht es ja eh. Also ich habe das eher dann sogar positiv gesehen, dass man mal vielleicht ein bisschen einen Stellenwert auch für dieses Thema kriegt.
Ich finde so als Konsument, als Amateur, sage ich mal, hat man schon so diese Verbindung, okay, krass, der hat einen Drehverschluss, der kann jetzt nicht ein Top-Wein sein. So. Einfach so, weil man es halt so auch gelernt kriegt, wenn man einkaufen geht. So. Also irgendwie hat man die Verbindung, so eine Literflasche mit Drehverschluss, das verbindet man irgendwie, so weißt du, was ich meine?
Genau.
Das soll jetzt auch gar nicht natürlich wertend sein, aber was mich noch interessieren würde, gibt es so krasse Unterschiede bei Korken, wenn aus Frankreich Korken importiert werden?
Na, der Grund damals war der, dass man gesagt hat, die Franzosen bekommen den besseren Kork, das war halt so die Meinung und haben deswegen dort zugeschlagen. Es ist halt es ist zum Glück ein Naturprodukt, aber deswegen leider auch halt sehr fehleranfällig gewesen. Man sagt jetzt, es wäre besser, weil weniger Bedarf wäre. Ich möchte das nicht bewerten, nicht meine Aufgabe.
Weil es jetzt mehr Drehverschlüsse gibt.
Ob das stimmt, ich weiß es nicht, aber ist jetzt auch nicht das Thema. Ich, für mich muss sagen, ist das Thema auch wirklich beendet, ein bisschen, viele Junge haben wieder umgestellt, wo der Vater auf Drehverschluss umgestellt hat. Die gehen gerade beim Topwein wieder auf Kork, habe ich das Gefühl, seit ein paar Jahren.
Sehr häufig.
Ja, aber ehrlich gesagt, das ist das Gefühl, wie damals die Levi's Jeans. Kennst du die Geschichte? Die sind ja fast mal bankrott gegangen, weil Levi's war meine Generation. Also ich trage bis heute, kaufe immer, wenn ich in New York bin, 10, 5, 1er. Und,
ja, aber jetzt gerade nicht, weil der Euro steht gerade ziemlich
und
schlecht.
Okay, bin ich nicht drum gerade. Und, nein, aber im Ernst, die sind fast im Kurs gegangen, weil die sind für die Eltern gestanden. An die fadenbeinlichen Eltern und deswegen hat das keiner mehr gekauft. Und so momentan habe ich dieses Zurück zum Kork ist ein bisschen Ausbruch für mich, momentan das Gefühl. Aber was mir halt dazu kommt, da reden wir jetzt von 20 Jahren, von einem der schwierigsten Jahre, die wir jemals hatten. Unser Haus ist 500 Jahre alt und das war das erste und hoffentlich letzte Mal, dass wir Hochwasser zu Besuch hatten im Wohnzimmer. Ein Albtraum und irrsinnig schwierig.
2002.
Ganz im Anfang eigentlich fast eine grüne Säure. Ich dachte, ich werde mich nie anfreunden mit dem Jahrgang. Interessanterweise, so vor 7 Jahren hat sich ein Schalter, das war keine langsame Entwicklung, da hat sich ein Schalter umgelegt und auf einmal war der Wein da. Und was mir gefällt ist, ich kann dich eigentlich, wenn du den Stress hast, in der Bar ein bisschen entlasten, weil sowas passt von einem Käse von der Vorspeise bis zum Käse. Ich liebe reifen Wein. Ist jetzt auch in meinem hohen Alter das Letzte, was ich wirklich trinken kann. Weil das einfach so nie wehtut. Ja. Ich kann reifer Weißwein, also natürlich jetzt wieder ohne Botrytis, ohne Säurepa, da sterbe ich. Sauber gemachter, nein, das ist schon ein Riesenthema bei mir. Also ich habe jetzt wieder gelesen, angeblich sind 20% der Leute histaminempfindlich und ich verstehe, dass ihr im Restaurant mit diesen Empfindlichkeiten narisch werdet, weil jeder hat irgendeine Allergie momentan. Es ist nur mittlerweile wirklich ein Thema. Und deswegen, Top-Wein muss schon sauber gemacht werden. Und das ist oft ein Missverständnis. Wir sind ja auch biodynamisch und ich mache Biodynamie, um eben mehr Terroirs rauszuarbeiten und nicht um den Wein mehr zerfahren zu lassen. Ich will ja noch mehr fokussieren und deswegen ist das ein cooles Thema. Aber da irgendwann sagen, ich finde, das geht jetzt erst los. Also das ist weit weg von einem Höhepunkt. Und nochmal bei einem sehr, sehr schwierigen Jahr.
Also ich kann denn hier nur zustimmen. Der Wein steht wirklich unglaublich ordentlich da, nicht? Und hat alles, was Riesling haben muss. Und eine super gelbe Frucht. Ja. Und der ist jetzt ohne irgendwie zu reif zu wirken oder plump zu sein. Und ja, wirklich super Fokus am Gaumen auch. Und ich hasse es auch. Sorry, Entschuldigung. Ich hasse es auch zum Beispiel, in einem Restaurant zu sein und reifen Wein zu bestellen. Dazu muss ich mir jetzt outen. Ich trinke im Restaurant lieber jungen Wein als reifen Wein, weil ich mir im Vorhinein die Diskussion schon ersparen will, wenn ich dann dem Sommelier erkläre, dass der einen Kork hat. Mhm. Ja. Weil dann heißt es, nein, der ist reif oder das ist Bordeaux, das muss so schmecken und so weiter. Und dann denkst du schon, na super, was machst du jetzt nicht?
Natürlich, ja.
Trinkst du einen angedäpschten Kork und ersparst dir die Diskussion oder diskutierst so lange, bis du die nächste Flasche kriegst und bist dann ein unbeliebter Gast. Ja. Ich finde das immer schwierig. Genau. Und so hast du das halt nicht. Ja? Ich meine, es gibt jetzt wahrscheinlich 10.000 Leute, die gerade zuhören und sich denken, ja, okay, da rufe ich jetzt an oder ich schreibe irgendwas Böses in den Kommentaren, weil Kork viel besser ist. Ich möchte gar nicht mehr darüber diskutieren, was der bessere Verschluss ist. Mhm. Ich glaube nur, wenn eine Flasche noch 20 Jahre so dasteht wie die, hätte ich jetzt nichts gegen einen Drehverschluss.
Ja, ja. Nein, es ist das größte Thema für mich ist eigentlich mittlerweile die Lagerung. Ich meine, es ist unglaublich, wie viele Weine ich auch von mir bekommen habe, die einfach zu warm gelagert waren. Die würde ich nicht erkennen. Also ich weiß, wie das bei mir aus dem Keller schmeckt. Und das ist eigentlich im Restaurant, warum ich mir, wenn ich mir nicht sicher bin, oft Reifenwein auch nicht nehme, weil ich da zu oft enttäuscht wurde. Deswegen zum Beispiel für mich ein Thema, wir bringen, zwingend wenn ich jetzt Werbung mache, wir bringen 2 Lagen 7 Jahre nach der Ernte wieder. Der Kunde kann sich zumindest verlassen, dass er bis zu dem Zeitpunkt perfekt gelagert war. Und das wird mittlerweile unglaublich angenommen. Also das ist ein ganz wichtiges Thema für uns.
Also auch in gehobenen Restaurants wird Wein manchmal falsch gelagert.
Naja, das, im gehobenen nicht, aber die Frage ist, wo war er vorher? Und da okay, sollte jeder, das bitte ich auch den Sommelier zu beachten, war das wirklich perfekt gelagert? Kann er das nachvollziehen? Weil es fällt ja auch auf mich zurück, wenn der Wein, wenn man dann, und deswegen heißt es ja, naja, alter Weißwein und nicht, oh, schön gereift. Ja. Ja.
Und wie oft probierst du jetzt so eine 20 Jahre alte Flasche? Also in diesen 20 Jahren, um immer wieder zu sehen, okay, wie hat er sich entwickelt?
2-mal, 4-mal? Jetzt diesen eigentlich jetzt ein bisschen mehr, weil wir eben 20 Jahre haben und es schon ein paar Diskussionen gegeben hat und gute Verkostungen. Ich muss auch sagen, dass wir uns sehr viel Wein weglegen. Also ich habe das immer bewundert, wenn ich bei Kollegen eingeladen war in meinen jungen Jahren und die gehen dann runter in den Keller, machen so einen 69er auf und du merkst, es war noch immer noch der Letzte. Und ich habe mir gedacht, irgendwann werden meine Nachfahren auch runtergehen und irgendwann von innen nehmen und sagen, ah, das ist eh noch da, das können wir schon aufmachen. Da ist schon einiges, was wir kriegen. Ja.
Was ich an dir leibend finde irgendwie, aber trotzdem, ich bin da so zwiegespalten. Du bist auf der einen Seite sehr, finde ich, vom Weinmachen her sehr stur und konservativ, aber in positivster Form. Auf der anderen Seite ist jetzt das Biodynamische und so weiter ein Riesenthema auch bei dir im Betrieb. Mich hat das so lange genervt, dass du, es hat sich ja so viel getan in den Gegenden Langenlois und drumherum und alle sind umgestiegen, die einen machen mehr Naturwein, die anderen das und die Hirschs haben immer Hirsch gemacht und sind keinen Millimeter nach links oder nach rechts, dann hat man sich vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren, aber wenn man es dann heute wieder verkostet, denkt man sich, wow, eigentlich hat er vielleicht recht gehabt, dass er genauso weitergemacht hat, weil die Weine sind immer feiner geworden. Mhm.
Naja, ich gehöre zu denen, also am Punkt Biodynamie, ich finde es aber eine super Bereicherung. Ich muss sagen, je länger, ich bin jetzt ja Gründungsmitglied von Respekt und je länger ich das mache, umso mehr sehe ich schon die Seiten, man hat immer gesagt, von DAC, die Romani Conti, sie nehmen sich die tollen Seiten raus und ich habe mir gedacht, ja, aber das ist ja alles verwaschen. Ich verstehe das immer mehr, weil doch auch da, wo Biodynamie Richtung Steiner geht und gurahafte Lesungen stattfinden und Religionsersatz werden, da bin ich sofort weg. Also da kriege ich, wenn man bei uns sagt, so Kabeln. Das ist für mich einfach nicht meine Welt. Also ich mache das, weil es eine irrsinnige Bereicherung ist, weil man sein eigenes, so blöd das klingt, sein eigenes Land besser kennenlernt. Früher hatte man gar nicht anders die Möglichkeit und Zeit, alles mehr oder weniger doch ein bisschen auf einmal zu machen, so gut wie es geht. Aber jetzt gehst du in jedes Teilstück einfach viel besser drauf ein. Das geht bis zum Lesen. Also wir haben Weingarten, wo wirklich das mittlere Drittel früher lesen als links und rechts. Und, aus verschiedensten Gründen. Und ich bin aber auch einer, der, wie bei den AAs sagt, mein Name ist Johannes Hirsch, ich schwefle meine Weine und filtriere sie, weil ich trotzdem glaube...
Steht es auf der Visite?
Ja, könnt es gerne draufschauen. Nein, es ist für mich, selbst wenn ein Grafner sagt, es ist dumm, die Weine nicht zu schwefeln, weil die Traube will einfach Essig werden, dann glaube ich, bin ich ein Verbrecher, wenn ich in einem vernünftigen Maß das einsetze. Danke, dass es gibt. Da sind wir übrigens wieder beim Supermarkt. Das ist das, was mich stört, durch das frühe Füllen der Weine, früher in den Markt bringen. Ja, mir tut auch ein frischer Schwefel weh. Da kriege ich auch Schädelweh. Ja. Aber der Wein früher, mir der Frank gesagt, bei der Kremser Weinmesse 1900 waren bis zu 12 Jahre alte Weine eingereicht. Wie anders das Weintrinken mal war. Jetzt gibt es Weine 12 Tage nach der Gärung, leicht übertrieben im Supermarkt, dass mir das wehtut im Schädel, aber dass der Schwefel für alle böse genommen wird. Ich muss schon sagen, ich bin halt auch froh, wenn der Chirurg sich das alte Beispiel die Hände wascht vor der OP. Das ist so ein Mindestmaß an Hygiene, dass ich bewusst einsetze und ich kann offen gestanden diese Diskussion, ich stehe auf, dieses schwefelfrei und alles ist böse, ich nur weg.
Ich bin jetzt ich glaube, dass diese kann nicht mehr, Diskussion von vorher, die Histamingeschichte.
Curly, Wein, das Wörterbuch. Histamine. Histamine sind biologisch aktive Eiweißabbauprodukte. Oha! Die vor allem in fermentierten oder gereiften Lebensmitteln vorkommen. Sie verursachen bei Menschen mit Unverträglichkeit Kopfschmerzen, rote Flecken oder eine verstopfte Nase. Neben Parmesan, Salami oder Dosenfisch kommen erhöhte Histaminmengen auch in Wein vor. Vor allem in Rotwein. Dabei sind die größten Histaminquellen im Wein eigentlich die Holzfässer, vor allem alte. Insofern kann man für Empfindliche folgende Faustregel aufstellen. Rotweine sind problematischer als weiße und im Holzfass gelagerte Rotweine problematischer als Weine aus dem Stahltank. Gecheckt? Sehr gut. Im Zweifelsfall einfach ignorieren und eine Ibu mehr einschmeißen.
Also ich meine, das ist ja bitte klar, dass das oft vor unsauberer Gärung und Gärnebeneffekten kommt, ja, dass die Leute Schädelweh und eine verstopfte Nase kriegen, ja, und nicht von Schwefel. Weil, ja, ich glaube, die Betriebe, die wir halt trinken, da nimmt ja jeder ein halbwegs vernünftiges Maß an Schwefel, ja, und überschwefelt nicht
wie. Blöd wärmer, ja, natürlich. Ja, ja. Aber man muss, glaube ich, ein bisschen irgendwo wieder mal den Kopf einschalten und dieses Überzogene, das ist nicht mehr mein Thema. Ja. Also wir tun das, was wir, ich glaube, wir haben noch nie so Serien gemacht in den letzten Jahren, das hat so einen Grund. Und würde ich jetzt da, weil ich jetzt einfach päpstlicher als der Papst sein will und sage, ich nehme das nicht, ja, dann würde es halt aber nicht so schmecken. Ja. Und ich habe halt dann, wenn so dann jetzt in Säure ein paar Krautigkeit-Noten gibt, ich habe bis jetzt nicht erlebt, dass sich das wirklich groß einbindet. Ich habe halt nebeneinander das Glück, Lamm, Grub, Brenner, Kammerner, Geisberg zu haben. Würde das jetzt hefig und malolaktisch schmecken, würde es einfach drüber legen. Ich sage nicht, dass das schlechte Weine sind, das sind tolle Weine, aber du hast einfach nicht den Fokus in die Lage, weil es da wirklich dann um diese letzte Nuance geht.
Aber hast du mal gespürt, dass dieser, also Trend ist jetzt blöd gesagt, aber dass diese neue Art von Verarbeitung super en vogue war, dass du vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten bist oder dass die anderen besser verkauft haben, die plötzlich so arbeiten oder sich so ins Rampenlicht stellen? Oder war das gar nicht so? Ist das nur bei mir so
aufgegangen? Ich glaube schon, dass dass wir da deutlich weniger beachtet wurden, weil wenn du eben ehrlich gesagt hast, wie es ist, nein, ich mache gern, ich tue es halt nicht, dann muss man sich rechtfertigen fast, das tue ich nicht. Wir, glaube ich, machen einen guten Job zu Hause. Und dass das jetzt aber, wie du sagst, extrem wieder zurückkommt auf unsere Seite, sehe ich schon. Also es ist wirklich auffallend derzeit, was sich tut, im Positiven. Aber nochmal, sowas könnte ich jetzt die Flasche allein trinken und hätte nichts. Also das könnte ich bei einem Jungen nicht machen.
Das schmeckt unmöglich, auf jeden Fall nicht nach 20 Jahren.
Ja. Aber vor allem, wie gesagt, auch von dieser Bekömmlichkeit.
Super frisch. Du bist auch einer, der Weine gerne bei dir zu Hause generell im Magazin lässt. Das muss man sich auch leisten können, weil das ist ja eine relativ kostspielige Sache.
Du meinst Schlagern halt. Also
ja, genau. Ja. Also man kann bei den Hirsch zum Beispiel super Vertikalen kaufen. Wir haben vor kurzem eine Geisberg-Vertikale gekauft. Geisberg von 2013 bis 2020.
Ich glaube, das ist der 11er, glaube ich sogar, ja.
Oder 11, ja. Und da muss ich nochmal kurz ausrichten vom Shelly, wie ihr denn auf die Idee kommen könnt, gemischte Kisten zu versenden, wenn man für jeden Wein 6 Flaschen kauft.
Ja, die Uridee war eigentlich in den Staaten, wir waren plötzlich wirklich in den besten aller Häuser drinnen. Und die einzige Aufwand, wir haben den Staaten allerdings 12er Karton mit 4x3 Kreisberg gemacht. Und dadurch hast du natürlich jetzt einen Top 3 Michelin-Stein-Haus, das ist natürlich schon eine Werbung auch. Hast du plötzlich gehabt 4 Weine auf der Karte, für die war es nicht ein Rieseneinkauf und für uns kein großer Aufwand. Und das wurde unglaublich gern genommen und das hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt und wir haben doch ein großes Privatpublikum. Und das so für die Neueinsteiger, so ein 6er Karton gemischt mit jener Flasche, wird unglaublich angenommen. Also ich weiß schon, in der Gastronomie mühsam, weil du halt dann 6 Mal auspacken musst, aber dieses Paket ist dann eher für die Privatkunden gewesen, in diesem kleinen.
Vertikale heißt von jedem Jahrgang eine Flasche, oder?
Genau, 6 Jahrgänge eine Flasche von derselben Lage.
Genau. Und die waren halt ein bisschen eigenartig verbockt.
Ja, hm. Ja, ja,
genau. Hauptsache der Inhalt stimmt.
Wie groß seid ihr eigentlich?
Na, wir haben jetzt eine Eigenfläche von knapp 30 Hektar. Also viel zu viel, ich wollte das eigentlich nie. Wir haben bei 16 Hektar gesagt, lassen wir es. Und dann ist aber der Nachbar verstorben. Der hat aber fast 4 Hektar nur Heiligenstein, Grub, Renner gehabt, nur das Beste. Ja, und dann ein Verwandter wird 4 Hektar frei. Und aber alles, wir haben nie gekauft, um größer zu werden. Aber wenn ein Nachbar rund im Land frei wird, bist du halt ein Idiot, wenn du das nicht nimmst.
Ja.
Und, aber es ist natürlich, wir haben das Glück, wir haben im Gegensatz zu dem, was man hört, auch jetzt endlich das Team zusammen, das man immer gewünscht hat. Also es ist wirklich gut zu arbeiten. Wir haben eine sensationelle Mannschaft momentan. Wir haben befürchtet vor einem Jahr, dass wir einen weniger haben, jetzt sogar 2 mehr. Aber der alte Spruch, man muss mit mittlerweile 80% wirklich ins Team stecken. Und ja, wie bei euch üblich, der Kellner kann weglaufen. Was machen wir dann? Gäste gibt es auch andere. Ja. Also dieser Umgang, weil ich bin auch noch anders aufgewachsen. Also wie sich das umgeschwenkt hat, ich finde das sehr, sehr gut, dass es so ist. Da hat sich schon was getan, ja, das ist schon cool. Und dadurch können wir die Fläche auch mit wahnsinnig viel Handarbeit eigentlich sehr, sehr gut arbeiten jetzt. Das geht schon gut.
Wie ist das im Vergleich? Wie viel Riesling und wie viel Veltliner? Das sind ja die einzigen 2 Sorten.
Ja, wir haben schon an die 10 Hektar Riesling, also wir haben schon einen sehr hohen Riesling-Prozentsatz für österreichische Verhältnisse.
Und Riesling ist ja eher das Liebkind?
Es ist schon ein bisschen dieser alte österreichische Spruch, Riesling ist Luxusmittel, Veltliner Lebensmittel. So toll der Veltliner im Top-Bereich ist, aber es ist schon sowas, was man sich jeden Tag selbstverständlicher aufmacht. Und ein Riesling, ja, das ist schon auch so eine ganz eigene Stimmung und gibt erst nicht viel Leben. Und
aber ist es die Begeisterung im Weingarten oder weil Veltliner sowieso immer allgegenwärtig ist in Österreich?
Ja. Ja, es hat sich einfach gegeben, weil wir so einen großen Prozentsatz in den besten Terrassen haben. Dadurch ist immer die Fläche gekommen. Das ist einfach Voraussetzung, dass dort ein Riesling pflanzt und sonst nichts. Das heißt entweder am Gneis oder am Wüstensandstein, was sonst. Und dadurch ist das gekommen. Und wir haben, glaube ich, immer sehr präzise Rieslinge gemacht. Und dann schaukelt sich das halt auch mit den Kunden hoch.
Ja. Aber mich wundert es immer, warum der Österreicher für den Riesling, oder warum der als wertvoller angesehen wird, weil es ist in der Wachau genauso. Der Kellerberg Riesling war immer teurer als Kellerberg Veltliner.
Ja, aber es ist ja trotzdem im Trinkverhalten, glaube ich, nicht widerspiegelt, weil die Leute immer noch böses Wort bedrohlich, ich kann es nicht hören. Also ein schöner reifer Riesling hat von mir Safran oder Bienenwachs, aber niemals Petrol. Aber das ist, glaube ich, schon auch das Sommelier angehalten. Die Leute, wenn die jetzt dann wirklich reifen Riesling, sagen wir mal, in 20, 30 Jahren haben, was der für mich jetzt ehrlich gesagt nicht hat, und der wirklich ein bisschen in diese Noten geht, dann haben die Leute, sagen meistens, war Petrol, mag ich nicht, aber wenn der nur 10 Minuten später aus der Karaffe springt, man müsste ihnen diese 10 Minuten Chance geben, es nochmal zu kosten. Dieser erste Eindruck für reife Riesling ist vielen Österreichern einfach zu viel. Und das können sie irgendwie, sind sie nicht gewöhnt. Die sind halt die Würze des Veltliners gewöhnt. Und da müsste man noch anhalten, glaube ich, auch in der Gastronomie, das noch einmal hinzustellen, 10 Minuten später.
Weil hier ist es ja ganz anders. Hier ist ja, also in Deutschland, Riesling allgegenwärtig. Ja. Und dann ist es natürlich immer wahnsinnig schwierig, als Österreicher mit einem Weinlokal einen deutschen und österreichischen Riesling zu verkaufen. Außer sie trinken wahnsinnig gern üppig. Man kennt natürlich die ganzen späten 90er-Sachen. Ja. Die dicken, die kommen dann irgendwie gut an.
Aber wenn du jetzt so ein Samurai-Schwert, nenne ich das einmal, dann hinstellst, dann ist das immer schwierig zu verstehen. Und der Deutsche denkt sich dann mal, ja, warum soll ich jetzt einen Österreicher trinken? Weil das gibt es in Deutschland auch.
Man müsste eigentlich so Karaffen mit Timern dran machen. So.
Man schenkt einmal aus, dann gehen die zu und dann kannst du erst wieder nach einer Viertelstunde nachschenken, dass du auch den entwickelten Wein hast.
Ich wollte nur gerade fragen, wo ich das leere Glas hinstelle, aber anscheinend hast du meinen Blick erkannt, dass du nachschenken sollst, Willi, danke. Was mich sehr geehrt hat, also für mich sind eigentlich Aussagen von Leuten oft viel mehr Komplimente als irgendwelche Punkte. Was mich zum Beispiel sehr gefreut hat, ist, dass Steve Breitzke, da war er noch beim Töllerer, junger Bursch, lang vor der Mast gestichtete, hat gesagt, ich bin für ihn damit Abstand deutscheste Betrieb und das ist nicht ein unglaubliches Kompliment für mich gewesen. Und also für die, die es nicht wissen, Steve ist ja mein ganz legendärer deutscher Sommelier, der in Wien wirklich eine tolle Weinbar aufgemacht hat mit Matthias. Und das ist schon was, wo ich gut damit leben kann, sagen wir es mal so. Ja.
Echt? Ja. Ich finde es immer schwierig, ne? Wenn du als Österreicher mit einem Deutschen fängst. Ich sage immer, der Deutsche kann zwei Sachen besser, Fußball und Riesling.
Ja,
also, aber ist es dann ja schon, aber trotzdem, wenn dein Herz bei Riesling liegt und du weißt, du bist immer nur Zweitbester, weil jeder Deutsche, nicht jeder Deutsche, aber dass der Deutsche das eigentlich besser.
So. Ich glaube, ich habe das Glück, dass wir mittlerweile einfach das Publikum haben, wo ich dann nicht mehr reden muss. Also es ist wirklich so, wie irgendwann mal der Tag war, wo keiner mehr sich getraut hat anzurufen, hast du schon den Neuen gefühlt? Weil dann bin ich irgendwann schon mal ziemlich grantig geworden den letzten Jahren. Das hat dann keiner mehr gemacht. Und so ist es auch beim Riesling. Das Thema ist irgendwie bei unseren Kunden, ja, wirklich schon echte Riesling-Kunden. Das ist für mich, also bei mir rennst du die Türen ein, wenn du sagst, ich bin eigentlich Riesling-Trinker, da nehme ich schon mehr Zeit vielleicht dann, das machen, ja. Weil es doch selten ist.
Ja, also ich habe zu Beginn Hirsch auch immer wahrgenommen als der, wenn du gern leicht, fein und straight trinkst, dann Hirsch Riesling, also in Österreich. Ja. Das war immer, und dann habe ich erst die Veltliner probiert und bin drauf gekommen, scheiße, das sind ja auch fein.
Ja, ja. Das ist übrigens das ist eigentlich eine irrsinnige Ungerechtigkeit im 21er-Jahrgang. Normal würde ich einfach sagen, dass die Veltliner 21 zählen so ziemlich zum Besten, was wir je hatten. Keine Diskussion. Nur dem einen Nachteil, die Rieslinge sind so abartig gut, dass sie dort noch drüber schweben. Deswegen, wenn du sagst, Riesling ist im 21er-Jahr besser als Veltliner, ist es eigentlich, klingt das so abwertend dem Veltliner gegenüber. Das ist einfach gut. Ja. Aber der Riesling noch mehr. Ja. Aber im Veltliner liegt jetzt noch die Sorte drüber. Die haben noch immer nicht die Möglichkeit gehabt, das abzuschütteln. Das kommt schon.
Hast du schon mal überlegt, irgendwie auf einem Hektar mal eine andere Sorte außer den zwei anzubauen, so als Experiment oder irgendwie so?
Naja, ich bin ja aufgewachsen eben in der Zeit. Ja. Ich bin ja aufgewachsen, das war damals, hatten wir noch Privatkunden, die sind einmal im Jahr gekommen, haben vom leichten Veltliner bis zum kräftigen Rotwein, wir hatten 5 oder 6 Rotweinsorten, alles gekauft, sind ein Jahr später wieder gekommen. Dann nach dieser kleinen Krise der 85 hat sich plötzlich dann doch herauskristallisiert, dass du dich auf das konzentriert, was du haben solltest. Und man muss sagen, also ich glaube, wenn ich irgendwas auf meinen Reisen gelernt habe, ich glaube, ich kann wirklich Chardonnay im kleinen Eichenfass. Das traue ich mir jetzt wirklich sehr selbstbewusst sagen. Nur irgendwann kommst halt, und ich habe jetzt erst einen 94er Blind gekriegt beim Sodoma Pepe, das ist wirklich, ich traue mir sagen, saumäßig gut. Aber irgendwann kommst du in einer Blindprobe drauf, es ist halt nicht diese Salzigkeit einer Burgund. Und ich bin ja, wie dann 91 das erste Mal ja weggegangen bin, ich habe mir fast damals geniert für Riesling. Also ich habe ja diese Möglichkeiten überhaupt noch nicht abschätzen können. Und dann gerade jetzt so ein Jahr wie 22 zeigt ja auch, wenn du jetzt nur so ein Schneidstuch groß, wie heißt das auf Deutsch, so ein Ministück Land hast, wie willst du in schwierigen Jahren selektionieren? Also zeitlang war ja auch, muss ich sagen, in der Sommelerie so üppig, ja, der hat ja überträgt, das kann ja nicht gut sein. Und ja, dann viel Spaß, wenn du selektionieren musst in einem schwierigen Jahr. Also da muss ich schon sagen, das ist natürlich schon ein Geschenk. Wir haben am Zöbinger Geisberg 5 Hektar und am Lahm über 4. Da kannst, ja, natürlich gibt es in einem schwierigen Jahr mal nur vielleicht 25% ging ein normales. Aber das ist dann gut. Ja, und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, also das war für mich, weg ist. Was haben wir gekriegt?
Ich weiß nicht, ob du mal eine neue Sorte anbauen
würdest. Mir tut es immer noch leid um den Neuburger. Ich habe, was mich weiterhin fasziniert, mir hat irgendwann einmal der Flo Peppi eingeschenkt, blind einen Furmint 11 von Wenzel und ich glaube, ich flippe aus, sowas Gutes, also Furmint trocken ist echt heiß. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei uns wirklich passt, aber das wäre sowas, wo ich immer noch ein bisschen am Überlegen bin. Ja. Aber prinzipiell auch in den heißen Jahren haben, mit, man muss ansetzen, ich habe ein großes Glück, weil natürlich die Geschichte Klimawärmung und die, die es immer noch nicht glauben, es gibt ihn. Also bitte redet einmal mit einem Bauern drüber. Es gibt so interessante Politiker in Österreich, die sagen, die Bauern hätten sich schon darauf eingestellt, von einer gewissen Seite der Gesinnung, die, wo ich mir immer denke, wenn dann früher hat man von Golf gesagt, um Gottes Willen, die Hagelkörner sind Golfball groß, jetzt reden wir von Tennisbällen. Ich frage mich, soll ich Handball-Tormänner anstellen, die mir die dann fangen? Oder ist sowas Lächerliches, was die Leute wirklich keine Ahnung, hauptsächlich populistisch. Und was mein großes Glück ist, mein Papa hat 1979 schon begonnen, komplett auf Bio-Kompostbewirtschaftung umzustellen. Also wir haben neben dem Weinbau noch Ackerwirtschaft, die noch viel zu wenig war, um davon zu leben. Und damals hat ein großartiger Käseproduzent Land benötigt. Also er mäht unsere Äcker und wir kriegen ja Scheiße zurück. Es ist so. Und man muss sich vorstellen, mein Papa hat sich ja da richtig was anhören müssen. In den 70er Jahren ist man ins Lagerhaus gefahren und hat Kunstdünger gekauft. So fertig, schnell, billig. Und der hat dann plötzlich begonnen, da Scheiße zu wenden. Und das ist ja seit der vierfache Aufwand, auch finanzielle Aufwand. Nur heute siehst du aber in trockenen Jahren. Deswegen, das ist das Schöne an der Biodynamie. Früher hat man in Österreich mal gesagt, was du sagst und der Kuh scheißt, ist für mich dasselbe. Das sehe ich jetzt als Kompliment, wenn ich die Kacke in Hörner stopfe. Das ist ja was Feines eigentlich. Und nein, im Ernst, dieser Umstieg war so wichtig, also hat man dann so vor allem von 15, wie es immer trockener wurde, auch 18 gesehen. Also 18 ist jetzt immer noch viel zu ungestüm, aber ich sehe immer, was Leute jetzt noch für den heißesten Jahrgang damals 2-3 anrufen, hast du noch was, das ist richtig gut, das schmeckt überhaupt nicht blind nach 3. Und das kann man aber nur mit einem gesunden Boden machen. Und ich glaube, deswegen hin und her, ich bin jetzt immer noch so weit, dass ich glaube, wir kommen mit Veltlin und Riesling gut drüber. Und die letzten Jahre waren ja nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja. Natürlich, der Druck im Frühjahr wird immer größer. Also diese Extreme, mein Papa hat eigentlich, wie so alt war wie ich, 2 Wochen Spätfrostdruck gehabt. Wenn du dir heute vorstellst, wir haben, ich glaube 2018, so am 27. März herum Ausbruch gehabt. Und wir haben 2012 am 18. Mai -3 Grad gehabt, deswegen ein Zeichen von hohem Alter, wenn man sich das merkt mittlerweile. Das sind jetzt schon, da gehen wir schon Richtung 2 Monate, also irgendwo bei 7 Wochen Spätfrostdruck oder Gefahr. Das sind schon ganz eigene Situationen, mit denen du dealen musst. Also diese Frostsituationen, teilweise sehr unterschiedliche Situationen am Stock selbst, also wirklich sehr unterschiedlich austriebene Trauben, was auch bei der Blüte wesentlich schwierig ist. Also aber ich würde es nicht jammern, das ist unser Job und macht es durchaus spannend.
Aber siehst du Veltliner auch noch gar nicht problematisch?
Also ich würde sagen, es sollte nicht mehr werden als 18. Das wäre cool, weil ich kann mir auch nicht erlauben, dass ich diese Weine jedes Mal dann 7 Jahre zurückziehe, weil die 18er werden mindestens 7 Jahre brauchen, um richtig wegzustarten. Ich habe sie auch eigentlich vom Markt genommen, beziehungsweise nicht mehr wirklich am Markt gebracht. Das wird gut, aber ist jetzt noch einfach zu reduktiv. Es ist halt trotzdem ein warmer Jahrgang. Aber ich sehe von 2-3, wie das werden kann.
Ja, 3 war nämlich, hat sich wirklich super entwickelt bei euch.
Ja, also ich habe jetzt in meiner Runde Sommelier blind gegeben, die haben mal gesagt, das gibt es nicht, dass das 3 ist. Das war wirklich cool.
Und das war auch so heiß, das Jahr?
Es war Wahnsinn. Es war bis in diesen 270 Jahren der Aufzeichnung war 2003 damals das heißeste Jahr.
Okay, ja. Wow.
Und 18 kam auch noch eine extra Trockenheit sicher dazu.
Es waren wärmer als 15 auch?
15 war, glaube ich, 15, nein, Entschuldigung, bis zu 2003 war 3 okay, das heißeste.
Ja, ja.
Und 15 war, glaube ich, ziemlich ähnlich von der Temperatur, aber auch noch mit Trockenheit dazu.
Ja.
Aber 15 haben wir auch gut geschupft. Also das geht jetzt richtig los. Das sind auch wieder die magischen 7 Jahre.
Das heißt also, je heißer das Jahr, desto länger muss man den Wein zurückhalten, bis er...
Ja, das ist der Unterschied. Die Frage ist, hast du... Also erstens, was mir nie niemals machen würde, ist eine Säure zuzusetzen. Ich finde das ganz furchtbar, weil der Wein sich ja entwickelt und diese kante technische Säure immer gleich schmeckt. Also das heißt, irgendwann einen superreifen Wein, der eigentlich irrsinnig grüne Säure hat, geht überhaupt nicht. Und deswegen ist die Frage, ist das ein Produkt, das relativ normal verarbeitet wird, dann musst du normalerweise eigentlich die warmen Jahre früher trinken, weil sie eben zu wenig Säure haben. Was ich mache, ich habe in extremen Phasen, wir machen alles Ganztraumpressung und ich schmeiße dann hinten schon ziemlich viel Saft weg, weil du ja da keine Säure mehr drin hast. Also da reden wir, in so einem 18er Jahr bin ich sicher selten weit über 50%
Ganztraum.
Alles 100%, selbst das Hirschrücken, alles. Ich besitze keinen Rebler seit 95. Ja. Also für mich war immer das Idealziel, so wie früher eine Holzbutter, eine Baumpresse, haben wir alles in 20 Kilo Kisten. Das ist, da wird das, nach 4 Wochen ist spätestens jeder sehr müde dann schon. Aber das, für mich macht das kleine Kistal übrigens auch in den Jahren, also jetzt, wo es ganz gesund ist, ja, kein Problem, das schafft auch eine große Kiste. Aber wo gerade die Haut anfängt, so ein bisschen instabil zu werden und gern aufplatzen würde, im 20 Kilo Kistal ist sie stabil, aber da macht jeder Zentimeter mehr Druck dann das aus. Und das deswegen, solange ich Leute finde, die mir helfen, werden wir die kleine Kiste haben, ganz egal was ist. Das macht wirklich den Unterschied aus, vor allem in schwierigen Jahren. Und das ist schon, was ich oft von meinen Kunden höre, dass wir halt gerade in schwierigen Jahren sehr auffallen. Und deswegen, ich zeige normalerweise beim Menü nur schwierige Jahrgänge oder in Diskussionen. Also das in irgendeinen einfachen Jahrgang,
das ja, weil mehr über bleibt.
Leider, was widerspricht jetzt dem, was wir dann noch haben, aber das hat ja einen anderen Grund. Ja, ja. Der Wein entwickelt sich.
Verstehe, super. Das wird länger wie offener, aromatischer, aber überhaupt nicht in irgendeiner Form reifer, sondern eher noch fast ja, impulsiver. Mhm.
Gesagt, war vor 10 Jahren für mich unvorstellbar, dass sich der so entwickelt. Hat eine schöne Kurve genommen.
Gibt ja noch einen Schluck, oder?
Ja. Schon echt lang.
Wie geht es dann weiter im Keller eigentlich nach der Ganztraumpressung? Hast du Holz? Hast du Stahltank?
Also Ganztraumpressung ist, da werden bei mir ich habe ja jedes Jahr bei der Lese. Kellermeister bei mir, also das, was ich vor 30 Jahren gemacht habe im Ausland, halt, da habe ich dann für 2 Monate Hilfe. Und da mache ich die Leute meistens wahnsinnig, weil ich sehr viel bei jeder Presse herumdüftel mit Ausbeuten, länger, kürzer, über Nacht und so weiter. Es gibt kein Pressprogramm A, C und irgendwas, sondern ich tue sehr viel nachdenken, wie kriege ich das Beste raus. Das glaube ich, macht schon sehr viel bei uns aus. Weil das eben nicht technisch ist, sondern ich versuche wirklich da Bauchgefühl reinzugeben. Es ist eine leichte Entschleimung, also durch die Ganztraumpressung habe ich ja sehr wenig Trub, aber den nehme ich eigentlich ins Gärbehältnis komplett mit. Also durch die Naturhefe braucht halt was, wo es drauf schwimmen kann. Das übrigens ist auch wieder das, wo viel diskutiert wird, ach komm, das kann ja gar nicht funktionieren, Naturhefe trocken, wobei ich mich frage, wie es die letzten Jahrtausende funktioniert hat, bevor es ein Lagerhaus mit Backerlhefe gegeben hat. naja, das ist wie jemand, jetzt hat man gesagt, mein Gott, jetzt geben sie die ganzen Masten weg mit den elektrischen Leitungen, wo sitzen denn dann die Vögel? Ja, meine, wo sind sie denn vorher gesessen? Also es ist ein bisschen sehr, sehr, sehr lustig. Aber wir haben, aber dadurch, dass wir eben im Normalfall eben so gesund wie nur möglich lesen und wirklich wenig Zucker haben, die Hefe muss ja auf einen relativ geringen Alkohol raufgehen. Und das ist überhaupt kein Problem. Und wenn du eben dann botrytisfrei bist, so frei wie nur irgendwie möglich, hast du auch diese Hemmstoffe nicht von der Botrytis drin, die ja der Hefe eigentlich wehtun. Und dadurch ist eigentlich Pressen in den Tank damit. Also es passiert nicht viel, ja. Ich glaube, wenn du, und das ist wirklich der alte Satz, aber ist wirklich so, überstrapaziert in Millionen Prospekten, aber der Weingarten macht es. Ja. Und die Frage ist, schreibe ich es ins Prospekt oder mache ich es? Ja. Also der Stellenwert des Weingartens bei uns ist sicher, sicher extrem. Ja. Und das Schöne ist ja dadurch, dass wir eben so eigentlich noch immer relativ wenige Weine im Programm haben. Zwar das Doppelte gegen 13, aber das ist, weil neue Lagen dazugekommen sind. Beziehungsweise nicht neue Weingärten, aber Lagen, die zu wenig Weingärten hatten, um sie zu trennen. Bin ich wieder beim Thema, lieber ein bisschen mehr Fläche und besser selektionieren und davon weniger haben pro Hektar. Ist das Programm ein bisschen größer geworden, aber das kann man sehr, das kann man sehr konzentriert dann machen, zu gewissen Zeitpunkten, wo es passt. Und dadurch hat man wieder mehr Zeit für den Weingarten.
Ja, und vor allem, wenn man nur Top-Lagen dazu nimmt, macht das ja nichts.
Es ist hinten, du musst echt mal kommen, es ist schon ein großes Geschenk und Glück, dass man wirklich vor der Nase diese besten Lagen des Kamptals hat. Das ist wirklich Glück. Ich war wahrscheinlich mein voriges Leben ein irrsinnig toller Mensch, der das mal bescheiden hat. Ja. Nein, es ist schon wirklich großartig und wir haben doch, ja, du siehst 85% meiner Weingärten vom Kostrum aus.
Ich würde sagen, weiterer Stopp auf unserer T&A-Welttournee.
Ja, würde ich auch sagen. Ja.
Österreich-Welttournee.
Können wir im Loisium ein bisschen rumsparen. Mhm.
Rumspa klingt immer gut.
Ja, super.
Müsst ihr nicht mehr umziehen? Das ist doch cool, ja.
Genau, ja. Vormittags Bar, nachmittags trinken. Kaum ins Bar.
Perfekt.
Ja, und jetzt habe ich was mitgenommen, wirklich gegen meine Überzeugung, nämlich einen aktuellen Jahrgang. Aber das hat einen Grund. Wir zeigen hier erstmals den Rotfelsteils des Heiligenstein. Man muss ja sagen, der Heiligenstein war bis jetzt eine relativ große Lage. Und wurde,
das heißt, war bis jetzt?
Naja, Heiligenstein war nicht, hat jetzt eine Dreiteilung erfahren, weil ein Teilgrund ist sicher auch, dass in Zukunft eine erste Lage nicht mehr als 35 Hektar haben wird dürfen. Fragt mich bitte nicht, warum. Das hat das Nationale Komitee festgelegt. Ich habe keine Ahnung, warum 35. Ich meine das jetzt nicht sarkastisch, ich habe keine Ahnung, warum. Und ich weiß es einfach nicht. 35 ist jetzt so. Und der Heiligenstein hat eigentlich dadurch eine Dreiteilung erfahren, die eh terroirmäßig sehr schlau ist. Also es gibt drüben auf der eher westlichen Seite diese Steinwand, Heiligenstein-Steinwand. Die ist ganz spannend, weil es die Nord-Süd-Winde, die kühlen vom Kamp hat daneben, aber auch natürlich die Abendsonne. In der Mitte der klassische Zürbinger Heiligenstein, und ich habe das große Glück, das erste Stück außerhalb des Heiligensteins, das hat immer rotliegend geheißen. Und mein Papa hat 82 dort Weingärten gekauft, die zu den allerletzten Stücken oben gehören, die Jahrhunderte alte handgemachte Terrassen sind. Und du hast halt auch in Deutschland, glaube ich, in diesen Rotlegschichten immer so eine eigene feine Säure. Ein Freund hat letztens gesagt, innere Dichte, was mich sehr.
Könnte man dann Johannes Haselbach fragen, vielleicht. Ja.
Und was die auch noch einmal ist, noch einmal dieser Tick extra Konzentration. Und muss sagen, dass der auch jetzt ganz schön weggefahren ist bei den letzten Verkostungen. Also, ich höre sehr viel Positives und bin gespannt, was ihr jetzt sagt.
Du hast vorher Backstage gesagt, das Geilste, was du je gemacht hast.
Danke. Sagst du so. Ja, ich finde wirklich, also. Backstage. Ich glaube schon, dass das jetzt.
Das ist ja für alle, die gern Wein kaufen, das Geilste, was er je gemacht hat. Hallo.
Vielleicht glaube ich es mittlerweile selber, weil es wirklich viele Leute gesagt haben, die das gekostet haben. Das 21 ist einer dieser wenigen Jahrgänge wie 19, wie 13, die mir in der Jugend schon irrsinnig Spaß machen. Das hat so einen saftigen Zug, eine zugängliche Säure, aber die Säure ist so hoch und reif, das kannst du 1000 Jahre weglegen. Also das wird schon
richtig fresh. Ist halt jetzt richtig schwer zu verkosten nach dem 22er, nee, weil der so offen ist und sich so super präsentiert, ja. Und das so embryonal, ja. Plötzlich. Ja. Aber die Struktur ist.
Ja. Deswegen und die Dichte. In einer Vertikale nehme ich, wo wir wirklich reifer sind und von reif nach jung kosten, lasse ich die letzten 5 Jahrgänge immer gleich weg, weil ich finde, diese Primärfrucht dann so drüber liegt. Mhm. Ich kann einen jungen Wein nach einem Reifen eigentlich sehr schwer beurteilen. Also ich brauche doch richtig eine halbe Stunde Wasser dazwischen und komplett wieder Luft. Aber es war mir jetzt auch wichtig, weil es eine neue Lage ist. Eine alte neue Lage, wenn du so willst. Ja, es ist ja keine neue Lage in dem Sinne.
Okay, ich habe 3 Fragen.
Du musst, achso, ja.
Wer hat diese Lage jetzt neu aufgeteilt? Wart ihr das selber?
Das passiert durch den Weinbauverein. Das ist in dem Fall der Zürbinger Weinbauverein schon. Da gibt es Gespräche mit den Weingartenbesitzern, auch wenn sie nicht in der Gemeinde sind. Man versucht das natürlich schon fair zu machen, ist in dem Fall eine alte Grenze. Also das war dieser, okay. Rotfels, diese Grenze hat es eigentlich früher schon gegeben. Das ist nichts komplett Neues.
Oder neu belebt die Grenze.
Wird natürlich, das muss dann durch ein nationales Komitee gehen, wenn man schon das österreichische politische Zettelwirtschaft natürlich nachfolgen. Aber im Grunde ist das dann abgehakt. Ja.
Und du hast vorhin, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, 500 Jahre... Gibt's euch?
Unser Haus gibt es 500 Jahre, wir haben es 1878 übernommen. Ja.
Genau, das wollte ich gerade fragen.
Aber ich bin nicht, das war nicht ich, also ich bin schon jünger.
Ja.
Ich glaube jetzt die 5. Generation drauf. Ja.
Und oben steht hier drauf 1 ÖTW. Ich denke mal, das 1 steht für erste Lage wahrscheinlich. Ja. Und was ist ÖTW? Ist das
die Traditionsweingüter Österreich haben sich 1992 gegründet, um eben nach burgundischem Beispiel die Lagen zu zertifizieren und also eben das Burgund-System und nicht das Plateau-Bewertungssystem. Wir sind von Anfang an dabei, stimmt nicht ganz, wir waren, glaube ich, ein halbes Jahr nach der Gründung einer von 3 Betrieben, die in der ersten Aufnahmephase dabei waren. Hat uns damals auch sehr gefreut und im Grunde ist das, was da jetzt gemacht wird mit der Profilierung und und diesen Terroir-Gedanken, etwas, was aber wir immer schon gemacht haben. Also ich würde mich da jetzt nicht wichtig machen, bitte, Kollegen. Nur, wie gesagt, alleine damals, dass wir 99 einen Rotwein rausgerissen haben. Wir haben 95 schon die Lagen am alten Etikett wieder doppelt so geschrieben, so groß geschrieben wie die Sorte. Wie gesagt, nochmal, Sorte nur Mittel zum Zweck. Das hat damals wirklich keiner verstanden. Wir haben 99 wieder mit Ortsweinen begonnen. Ich meine, vor 100 Jahren hast du in Deutschland, Österreich Ortsweine getrunken, keine Sortenweine. Das war eigentlich dadurch, dass wir die Weingärten so konzentriert in diesen Toplagen haben, für uns einfach ein logischer Weg. Das war logisch, bevor es diese Gedanken gegeben hat. Es war gar nicht anders möglich für uns eigentlich. Ja.
Und wie kann ich mir das so, ist es so ein bisschen österreichische VDP-mäßig so von dem Konzept her und von dem, wie das funktioniert, das hat sozusagen das auch so ein, dass da nicht jeder dabei ist und dass man erstmal schaut, ob man da rein, was man.
Das war am Anfang ein Hauptkritikpunkt, übrigens natürlich auch bei, das ist jetzt zwar nicht ÖTW, aber generell wird noch irgendwann auch aus diesen ersten Lagen ein gewisser Prozentsatz große erste Lagen herausgearbeitet werden. Ich bin froh, dass ich da nicht mit dabei sein muss. Das wird natürlich auch spannend. Aber das war ja am Anfang ein Vorwurf, auch zum Teil muss ich sagen, schon unberechtigter Vorwurf, dass man gesagt hat, naja, die richten sich da, das sind die bekannten Betriebe. Und von Anfang an war aber klar, wenn man nicht die anderen Top-Betriebe ins Boot holt, dann wird das eben nur so eine elitäre Geschichte. Und ich muss sagen, elitär ist was. Ich bin ein Philosoph, hat man gesagt, Elite sind die, die das Bauchgefühl verloren haben. Und genau das Gegenteil soll ja sein, an guten Wein kannst du ohne Bauchgefühl nicht machen. Und deswegen haben sich ja die Traditionsweingüter mittlerweile extrem erweitert. Also es ist ja von diesen ursprünglich 20, dann 30 Betrieben jetzt das Mehrfache davon.
Aber ist das Absicht, dass das nur Niederösterreich und Wien ist?
Naja, die Steirer sind jetzt stark im Gespräch. Ne?
Ich weiß es nicht.
Diese ganze SDK-Geschichte ist ja eigentlich voll dabei. Und nein, das ist schon wirklich jetzt ein österreichgreifendes Konzept.
Weil eigentlich würde es ja Sinn machen, das Ganze über komplett Österreich zu schnüren.
Stimmt, deswegen heißt es ja auch österreichisch.
Ja, ihr redet jetzt von diesem STK, von diesem.
Nein, das ist bei ÖTW sind tatsächlich nur Weinbaugebiete des Bundeslandes Niederösterreich und Wien.
Genau, aber es gibt ja auch dieses STK oder.
Genau. Ja, das sind der Steiermark.
Nein, die sind jetzt mittlerweile auch dabei. Die sind in Grafenegg, war jetzt das Weinviertel dabei. Also da tut sich momentan gewaltig was. Das ist jetzt gerade in einer Umbruchphase, die, glaube ich, gar nicht mehr so lange dauern wird. Es wird
bald fusionieren, meinst du dann?
SDK, und am Ende ÖTV. Ist es dann ein Nachbau der VDP quasi. Also nicht der Nachbau, aber
der Nachbau.
Eine Hommage.
Wann hat die VDP angefangen?
Ganz kritisch gesagt.
Wann gibt es die VDP?
Ja, da müssten wir jetzt den Telefonjoker. Nein, der VDP hieß ja vorher Verband Deutscher Naturweinversteigerer. Also das war schon, also das war ganz bestimmt vor 92.
Okay.
Das ist eher sehr alt.
Ja, ich meine, man muss sagen.
Aber da wechselt man natürlich immer die Parameter ein bisschen. Da kommt immer ein bisschen was dazu, dann kommt wieder ein bisschen was weg und so. Und das mit den ersten Lagen, dann wehrt sich wieder eine bestimmte Region.
Also ich meine, man kann ja auch das Rad nicht neu erfinden bei sowas. Ich meine, machen ja alle Wein und alle haben verschiedene Lagen. So das, also.
Man muss in Österreich schon noch sagen, ich meine, ich bin noch so richtig aufgewachsen. Ich habe noch 2 Liter Flaschen, 5 Kisten hochgeschleppt in irgendwelche Restaurants und 85, wie das berühmte Jahr in Österreich war, habe ich gerade in Klosterneuburg begonnen. Es war ja eigentlich wirklich, es hat ja mal 85 benötigt, damit man da die Chance hat, dass man zeigt, hallo, in Österreich, da wächst schon auch was. Also mein Vater hat immer gesagt, wir sind unglaublich erfolgreich darin, nicht zu zeigen, was wir können. Und das war wirklich so. Und dann ist eigentlich so mit 90, wo sich diese ersten Kollegen getroffen haben, um diese Vorboten der ÖTW zu werden, das war dann eh relativ schnell. Aber man muss ja auch sagen, vor 85 hat sich ja kein Mensch, außer für Handvoll Betriebe, die halt damals schon, ich sage jetzt auch Jammeck und so weiter, Bründelmeier, die waren. Das waren ja Aushängeschilder, aber wie viel hat es denn davon gegeben? Und dass das wirklich dann, dass man da wirklich mal Wind reinbringt, hat es schon, das war halt mal ein Jahr, das es benötigt hat anscheinend, um da Reinigung reinzukriegen. Ja. Also ich glaube nicht ohne 85, dass ich jetzt mit euch da sitzen würde. Ich glaube nicht, dass ich Winzer werden gewesen oder geblieben wäre, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat.
Also ohne 86 würde ich jetzt auch nicht hier sitzen.
Was war 86?
Da wurde ich erzeugt.
Oh, erzeugt oder geboren? Oder beides?
Geboren. Nee, geboren. Ja, geboren, stimmt.
Können wir in der Live-Schaltung jetzt zu deinen... Ja, okay. Ja. Ja,
einen Pyramiden von Gizeh wurde ich erzeugt.
Nur kurz, genau, ja.
Ernsthaft?
Ja, wirklich? Cool. Ja. Außerdem gibt es auch in Grafeneck immer die tolle Verkostung, nicht?
Ja, also das ist ja
ganz gleich wie die VDP-Verkostung in Wiesbaden. Na wirklich, ich wurde schon ein paar Mal eingeladen. Ich habe übrigens gelogen, dein Top-Verkäufer, der Lukas.
Der Daniel?
Ja, Daniel, Entschuldigung, Daniel.
Hallo Daniel.
Hallo Daniel Lukas.
Ja, schau, das ist ein wichtig, sehr, sehr guter Mann auf jeden Fall.
Stimmt,
ja. Und dem habe ich vor kurzem erklärt, dass ich nicht eingeladen wurde. Mhm. Und da habe ich der Dorli Moore unglaublich Unrecht getan. Möchte ich so mal zurückziehen.
Ja. Beim Spam.
Ich habe die ein... Ja, genau, war tatsächlich
ein Spam. Ja, ja.
Ich habe nachgeschaut. Und ja, also ich wäre auch so gekommen, ich habe keine Zeit gehabt. Aber nächstes Jahr muss ich das angehen.
Ja. Nur mit frechen Vergleichen mit der VDP wirst du vielleicht gar nichts mehr kriegen.
Ja? Das ist überhaupt kein frecher Vergleich. Ich sage nur, dass ich gut finde, dass beide Länder sich irgendwie einigen und ein ähnliches System, ja, weil es halt einfach viel, viel verständlicher ist für den Konsumenten. Deshalb war auch meine Frage, warum das jetzt nur für niederösterreichische Weinbaugebiete zählt. Minus Weinviertel, weil das ist ja bis jetzt auch nicht dabei. Ja,
das tut sich
okay,
schon
aber es ist schon der Gedanke.
Also es heißt bewusst österreichische Weinbaugebiete.
Ja.
Aber man muss sagen, Grafeneck ist, also das hören wir schon von den Journalisten und deinen Kollegen, das ist eine unglaubliche Bandbreite, die man mittlerweile kosten kann. Also das gibt es in dieser Form, das ist weltweit sicher nicht oft in der Qualität und Möglichkeit zu sehen. Das ist schon toll, was da aufgezogen wurde.
Man müsste eigentlich mal so ein super Event machen, so VDPXÖTW, so ein Gipfel.
Österreich, ja, gibt es in der Form auch immer. Sowas, ja, ja.
Fast auf die Probe.
Wer ins Camp, nur eins, wer ins Camp dann nicht nur fürs Essen kommen will und trinken, der kann in Grafeneck die tollsten Orchester dieser Welt auch sehen. Also ihr redet wirklich von der absoluten Weltelite, die da in Grafeneck spielt. Das ist großartig. Wir sind 5 Minuten weg. Sind dadurch auch ein bisschen faul waren mit Salzburg und Wien, meine Frau und ich, weil es einfach wirklich vor der Haustür spielen. Das ist großartig.
Nice.
Ja.
Aber was, Blasmusik?
Das ist klar. Nein, wirklich vom Cleveland Orchester bis London, alles da. Die Top der Top der klassischen Musik. Ja.
Nice.
Gibt dann aber schon auch so Nazi Brass im Schlosshof und so weiter. Also schon auch andere Richtungen natürlich.
Ja. Tolle Sache. Willi.
Müsst ja kommen.
Safe,
ja. Man sollte generell mal einen gescheiten Ausflug machen. Vielleicht mit Kamera auch nicht.
Vielleicht ohne.
Ja, ganz lustig. Ja. Whatever. Wohin verkaufst du deine Weine so die ganze Zeit? Wo ist der Markt?
Es ist halt wirklich Privatpublikum bei uns immer wichtig gewesen. Wir haben dann auch, eben dann wie Covid gekommen ist, habe ich mir gedacht, okay, meine Sammler, die haben alle 3.000, 4.000, 5.000 Flaschen Wein, wer soll da noch was kaufen? Die werden sagen, das bringt ja nichts. Die haben doppelt so viel gekauft. Also das war die Phase, wo man gesagt hat, was mache ich mit dem Geld? Im Gegensatz zu jetzt, ob mir genug bleibt. Aber wir sind weiterhin, ich sage mal, wahrscheinlich wird ein Schnitt 50% Export sein, das war auch schon mehr. Aber das hat damit zu tun, ja, weiter in Staaten ist manchmal das wichtigste Exportland, Dänemark, Deutschland ist eher so ein bisschen verteilt. Das Übliche halt, Schweiz und so weiter, ja.
Und kann man als Privatkunde auch bei dir vorbeikommen und sagen, hey, kann ich mir mal...
Wenn du willst, dass du in der Sekunde rausfliegst, dann steh da ohne Anmeldung und sag, und wenn ich sage, es geht gerade nicht, dann mit der Antwort wegen Reichtum geschlossen und hat es nicht mehr notwendig, dann landest du am Mond. Weil ich das einfach unglaublich respektlos finde. Wir kommen schon alle miteinander, auch hier in der Gastronomie, auf unglaublich viele Stunden. Und ich finde, man könnte zumindest kurz anrufen, weil wir uns wirklich gerne Zeit nehmen. Das machen jetzt nicht Honig schmieren. Aber diese beiden Sätze sind ein Garant, du wirst es mir in den Augen ansehen.
Es ist immer schön, dass das andere Branchen auch haben. Ich liebe das ja immer, wenn Leute um 17:45 bei uns vor der Tür stehen, um 18 Uhr sperren wir auf, ja. Um 17:45, ja, ist ja nur eine Viertelstunde. Sag ich, ja, sicher zahlst du dich. Also so als hätte man die Viertelstunde nicht so eingeteilt, als immer nur auf jeden. Ich meine, natürlich toll, wenn jeder kommt, der und kommen will. Aber dann.
Ist lustig, also für dieselben Leute würdest du bei denen am Sonntagmittag stehen und keine Ahnung, Rechtsberatung anfordern, dann würde die Polizei holen. bei
das
uns
muss ich ja merken.
Geht's ja, ja. Nein, mit langer Rede, ja, gerne, aber wir müssen auch da sein und bereit sein.
Klar.
Und frisch und munter. Ja. Also so alle 4 Jahre ist das Ganze.
Ja, so wie der Wein.
Welche Winzer sind noch in dem Rotfels?
Rotfels füllen wir derzeit meines Wissens als einzige. Ich glaube, dass der Albin Jurčić jetzt dann damit kommen wird, was ich weiß. Bitte Albin, sorry, wenn es nicht stimmt, verzeih.
Kann uns selber erklären, wenn er endlich mal kommt mit der Steff.
Wird doch Zeit, oder?
Ja. Er kommt nur immer nach Berlin und sagt nichts. Dann steht er da. Hallo.
Siehst du, genau das haben wir da gewählt.
Genau.
Und, also ich glaube, dass der Albin jetzt meines Wissens der Nächste ist, der es dem bringen wird. Ja. Und wir sind gerade dabei, wir graben gerade fleißig aus. Die Steine sind ja zum Großteil da, das ist nur verschüttet. Also ein irrer Aufwand, alles wieder auszugraben, nach Größe sortieren. Und die Steinmauern werden original zurückgelegt. Also wenn ihr das nächste Mal kommt, hoffe ich, dass der Großteil schon fertig ist. Es wird echt schön. Eine schöne alte Hütte oben, wirklich ganz original. Wird ein schönes Stück Land da oben. Wird toll.
Bombenwein, wirklich.
Darf man noch einen Schluck nehmen?
Das erinnert mich, können wir jetzt auch einbilden. Ja, ich bin heute kein Sommelier, sondern nur ein Redner. Was der deswegen, denke ich, nie aus einschenken.
Ich habe immer so schlimme Sachen von euch gehört und ich glaube, das sind alle Flaschen schon leer. Ihr habt ja einen gewissen Ruf und wer da verduscht da halbert.
Wir haben selten Österreicher. Ich bin wirklich geflasht vom Wein. Ja. Und ich weiß nicht, du hast mir das jetzt natürlich in die Ohren gelegt, dass das vom Rotliegenden ist. Aber wenn du das blind kriegst und auf Rheinhessen B9, sprich Roter Hang, tippst, bist du wahrscheinlich nicht weit weg.
Ja, ich höre das immer wieder, ja.
Es hat schon so Haselbacknosen.
Ich habe auch nahe schon oft gehört, ja. Und das übrigens, jetzt geht es bei mir los. Also jetzt ist der Abstand vom Zweier da, jetzt geht der Wein los bei mir. Jetzt kann ich ihn bewerten.
Nahe, richtig gut. Nahe auch Kabi, für Kabi sehr gut, habe ich gehört. Ja.
Und 21 für mich, ich habe eigentlich immer geglaubt, meinen geliebten 97 Jahren werde ich nie toppen können. Ich glaube, 21 wird ihn schon mal gut überholen. Das ist schon wirklich die beste Serie, die wir bis jetzt gehabt haben. War ganz fantastisches Material.
Das ist geil.
Mhm. Richtig gut.
Dankeschön.
Trinkst du daheim eigentlich viel eigene Weine oder mehr andere?
So blöd das klingt, dadurch, dass wir doch viel unterwegs sind, wir trinken privat zu Hause relativ wenig. Dann, wenn einmal schönes eigenes Fläschchen offen ist, natürlich wird das schon austrunken. Aber ich versuche schon eher was anderes aufzumachen. Ich habe das auch immer unglaublich engstirnig gefunden, wenn Kollegen weggehen und ihre eigenen Weine trinken. Ich verstehe das zutiefst nicht.
Im Lokal?
Im Lokal, ja.
Das ist ein No-Go. Ja.
Also ich habe es ein paar Mal gemacht, weil ich mit Kunden aber nicht fertig wurde bei der Verkostung und die letzten 3 Weine mitgenommen habe. Aber das war jetzt nicht der Gedanke des Trinkens, das war der Gedanke des Fertigwerdens. Aber das habe ich nicht verstanden.
So ein bisschen wie wenn du im Studio bist und der Artist die ganze Zeit nur seine eigenen Songs pumpt und abfeiert. Oder wenn du mit jemandem im Auto fährst irgendwie und er pumpt die ganze Zeit seine eigenen Songs. Ich meine, das kann man schon mal machen, wenn man gerade einen Song gemacht hat und es ist irgendwie nice, man will ihn wieder hören. Aber wenn du dann so 10 Songs von dir hintereinander irgendwie pumpst.
Oder stell dir vor, die Hinterleitners kommen, die Zöldertypen und hauen einfach mal so 10 Gläser zusammen bei dir im Lokal, dass das nachbestellt wird.
Okay, das ist hart. Machen die das?
Nein. aber so verkleidet.
Hallo Hinterleitners.
Ja. Die sind auch in der Stadt übrigens.
Also ja. Wer nicht? Ja.
Im Moment sind echt viele Leute da gerade.
Ja. Ja. Was mich noch interessieren würde, hattest du mal, also weil du jetzt sagst, ihr trinkt nicht so viel daheim, weil ihr auch viel unterwegs seid, hattest du mal so eine Phase, wo du gesagt hast, okay, ich trinke mich jetzt durch die ganzen Klassiker durch, irgendwie Burgund, Bordeaux, Deutschland, einfach um so ein Heads abzukriegen, um zu checken, okay, wie schmeckt das alles? Ja. Macht man das als Winzer?
Du schreibst jetzt doch eine andere Generation, das war, wie das losgegangen ist. Ich war ja in Kloster Neuburg und sehr, sehr erfolgreich übrigens, weil der Sepp habe letztens erzählt, hat, glaube ich, der war jetzt auch nicht so. Beim Kochen ist er, glaube ich, ein paar Mal durchgeflogen, oder? Und der Sepp Schellhorn. Und ich bin Kloster Neuburg dreimal bei der Matura, also beim Abitur, wie er sagt, eingefleckt, wie man bei uns sagt. Ich sage mal, Fächer, die ich nie braucht habe: Weinbau, Kellerwirtschaft und Betriebswirtschaftslehre.
Also ich war wirklich die Oberflasche.
Schule, wo ihr das da wart. Ist so eine, wenn du so willst, ein Gymnasium mit Berufsausbildung. Ja.
Österreichisches Geisenheim.
Eine HTL, wenn du so willst. Ja, naja, Geisenheim ist dann später wirklich Fachhochschule. Bei uns ist es wirklich so eine höhere technische Lernstadt. Okay. Das. Und ich hatte damals viel Kontakt mit den Göttlisbrunnen und habe die immer beneidet, weil die haben sich am Wochenende getroffen, haben Geld zusammengelegt, haben die besten Sachen gekauft, aber um einen Schluck am Gaumen zu haben oder ihre eigenen Weine. Und ich bin halt komplett anders in Krems mit Nicht-Weinleuten aufgewachsen beim Weggehen. Und dann hat es aber angefangen, diese Weinrunden anfangen, mindestens jeden ersten Montag im Monat sich zu treffen. Werde nie vergessen, die 96er mit einer entsprechenden Säure am, ich glaube, ersten Termin im Jänner.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Jänner. Mit dem lustigen Wort Jänner bezeichnen Österreicher den Monat Januar. Unglaublich. Aber so steht es geschrieben.
Und du hast beim 100, da waren dann schon die ganzen Wachauer-Kollegen dabei. Also die Gruppe ist eigentlich, das hat sich irgendwann aufgehört, weil es zu groß wurde. Es waren die besten Betriebe dabei, weil es war nicht mehr zum Saufen. Und dann hast du irgendwann um 2 in der Früh zum Essen angefangen und so weiter. Also die Woche war schon lustig. Und wir haben damals eben, und das 96, also beim 25. Wein schon immer gewusst, wie du das Zahnfleisch beruhigst. Und da waren noch über 75 dann vor dir. Und damit haben wir begonnen, eben Geld zusammenlegen, wirklich das Beste im Bordeaux zu haben. Wir haben in Krems einen sehr guten Weinhändler, der in Italien sehr stark ist, der Nolz Franz. Also da haben wir uns ziemlich durchgekostet. Wir sind natürlich dann damals, die noch vor der Kinderzeit, haben wir uns immer Häuser genommen in Frankreich, in Umbrien, in der Toskana, haben alles durchprobiert. Ich bin schon mein Vater war schon mit 16, war ich, glaube ich. Mein Vater ist begeisterter Motorradfahrer und eine der vielen Reisen, die wir hatten, also ich bin am Motorrad, das sieht man jetzt nicht, aber so hinten gesessen, 400.000 Kilometer hinter seinem Rücken und habe eigentlich nichts gesehen, außer Streifen auf der Autobahn. Krass. Aber es war ein unglaubliches Erlebnis, weil wir dann halt schon mit 16 bei Peugeot Longueville und solchen Betrieben waren. Also ich habe irgendwie, also Essen und Trinken war bei uns in der Familie immer schon sehr wichtig. Auch jetzt, weil wir über Gläser zuerst gesprochen haben, weil man, wir hatten mundgeblasene Riedelgläser, da hat wahrscheinlich das Glas mehr als 10-mal so viel gekostet wie damals unsere teuerste Flasche Wein. Also krass. Es war irgendwie für mich immer ganz wichtig. Bevor ich mit meinen Freunden weggegangen bin, war ich mit meinen Eltern am Essen, dann bin ich erst weggegangen. Und das war schon wichtig für uns.
Ich frage nur, weil ich halt so denke, man muss ja auch irgendwie, wenn ich jetzt ins Studio gehe, muss ich auch ein paar Songs vorher gehört haben, dass ich einschreiben kann, so um halt so ja, die Klassiker so irgendwie in sich aufgenommen zu haben, um halt irgendwie was Eigenes machen zu können. So.
Hat es bei euch übernahmetechnisch irgendwie damals Stress gegeben?
Nein, der Papa war immer einer, der gesagt, der wollte nie hinterm Tisch stehen. Ich glaube, der ist noch in einer sehr harten Zeit aufgewachsen, ist er pro Verkaufs, wo es schon wirklich lang gedauert hat. Und der hat eh schon unter der Woche so viel gearbeitet und dann am Wochenende noch durch. Das waren noch andere Zeiten. Und er hat mich eigentlich immer nach außen geschoben. Also von Anfang an beim Essen hast du mein Gesicht gesehen. Deswegen haben die Leute immer geglaubt, das wäre ich, der Chef da, lang bevor es die Übernahme
Geschickt gegeben hat. Eingefehlt.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe mir dadurch dieses, naja, so wie der Vater ist es nicht, das haben wir alles ersparen können dadurch. Mhm. Und ich muss sagen, der Papa war da schon auch cool, weil man muss wahrscheinlich 99 am Höhepunkt des Rotweinbooms Rotwein komplett zu eliminieren. Das waren damals 20% der Fläche. Da weiß ich noch, hat er gesagt, bist du sicher? Und ich habe gesagt, ja, also ich war mir sicher nicht sicher. Und er hat das einfach so genommen, selber dann beim Drehverschluss. Das hätte auch komplett betrieblich in die Hosen gehen können. Ja, wenn die Leute gesagt haben, ich will keinen Drehverschluss, ja, was hätte man gemacht? Also es war schon, aber ich glaube, ein Jahr früher wäre es noch zu früh gewesen. Es war, glaube ich, wirklich der Zeitpunkt, wo auch viele Kunden gesagt haben, ich habe die Nase voll von diesen Maskierungen. Oder man geht zu euch essen und ich warte auf die schönste Flasche, die ist, und dann esse ich wieder ohne Wein, weil schon wieder einer korkt. Das macht mich wahnsinnig.
Ja.
Ich will Wein zum Essen und nicht warten, bis das Essen vorbei ist. Also aber nein, lange Rede, natürlich hat es auch Konflikte gegeben, aber unterm Strich, glaube ich, gibt es da viel schlimmere Beispiele. Ja.
Nein, mir macht die Ungewissheit auch immer zu schaffen, weil ich glaube, jeder weiß, ich verkoste schon echt viel, ja. Aber trotzdem bin ich mir nicht bei jedem Schleichkork sicher. Ja. Ist er Schleichkork oder ist keiner? Und dann sitzt du da im Restaurant und willst dich eigentlich zurücklehnen und einmal entspannen. Ja. Und dann kämpfst du eine halbe Stunde damit, ob der Wein jetzt schmeckt oder nicht schmeckt, weil du nicht sicher bist, ob es ein Schleichkork ist oder nicht.
Das ist fürchterlich. Mühsam.
So nenne ich das jetzt auch immer. Ich verkoste wirklich sehr viel. Ja.
Aber wir finden das, klingt halt auf jeden Fall gut. Oder die ganze Zeit redest von Maskierungen in der Flasche. Heute ist ja Halloween passt.
Ja, genau. Ja,
das Halloween.
Muss so sein. Ja,
Halloween in der Flasche. Hasse Halloween.
Aber was heißt, was heißt lächerlich?
Ein Scheiß. Ja. Braucht kein Mensch.
Was heißt Schleichkork? Also wenn der erst sich nach einer Weile zeigt sozusagen.
Nein, wenn er nur ganz, also wir sagen eben so ein bisschen maskiert, wenn es so ein bisschen drüber liegt, du erkennst es aber nicht richtig als Kork.
Ganz sicher bist.
Ist der Wein jetzt schlecht oder nicht schlecht oder ist es doch ein Fehler? Genau. Man, meistens sagst du dann, okay, bring mal eine zweite Flasche an, wenn die genauso scheiße ist, aber welcher Sommelier macht das dann mit sich und war schwierig.
Ja. Nochmal die Frage, ich habe es schon mal gefragt, aber ihr redet so viel über Kork heute. Wenn ich jetzt im Restaurant bin und ich bestelle mir eine nicht günstige Flasche und die korkt.
Ja.
Und wie du ja vorhin gesagt hast, manchmal sieht es der Sommelier da nicht ein. Aber ich sage dann, okay, die korkt und dann muss er die dann zurücknehmen.
Also es ist so, er muss gar nichts in Wirklichkeit. Es obliegt immer dem Sommelier. Aber ich sage es jetzt mal für die komplette Kollegschaft, die gerade zuhört. Wenn ein Kollege so saudumm ist und eine Flasche nicht zurücknimmt, den Gast reklamiert, dann bleibt er saudumm und sollte sich wirklich überlegen, den Beruf zu wechseln. Weil, ganz ehrlich, ich habe jetzt vor kurzem wieder Kunden gehabt, die kommen einmal die Woche zu uns und saufen richtig. Mhm. Also die hauen sich richtig die Orgenpullen rein. Und wenn der mit mir diskutiert, oder wenn ich die Flasche dann verkoste und ich sehe, okay, nein, hat kein Kork, aber ich nehme die nicht zurück. Mhm. Dem ist die Kohle scheißegal, was er für die Flasche ausgibt. Aber der denkt sich, Alter, was ist das für ein arroganter Typ? Ja. Ich lasse bei dem so und so viel Euro im Monat oder im Jahr und dann nimmt er die Flasche nicht zurück. Der erzählt das dann in einschlägigen Betrieben überall, weil du verlierst in dem Moment so viel an Gastgebertum und auch an Kunden und Beliebtheit. Also wenn das oft passiert oder irgendwas, oder wenn du nur einmal im Leben sowas verkaufst, aber wenn du ständig gescheite Flaschen verkaufst und einer, weil wenn die dann eh in Ordnung ist, dann nimmst du das und wenn du leiwand bist, trinkst du das dann selber. Oder du gibst das deinen Mitarbeitern oder du kalkulierst das halt aus Glas und wenn das ein super Burgund ist, hast du genug Kunden, die mal so ein Glas probieren wollen. Ja. Oder Bordeaux oder keine Ahnung. Verkaufst halt das Glas für einen 50er und du hast die Kohle wieder drin. Aber du darfst niemals viel, viel schlauer als dein Kunde sein. Außer das ist sowieso ein Idiot, du kennst ihn nicht und er erklärt dir irgendwie das Blaue vom Himmel herunter. Dann kannst du ihn schon mal in die Schranken weisen. Aber wenn es ein Typ ist, der vorsätzlich Ahnung hat von Wein und ein guter Kunde ist, wenn du das dann nicht zurücknimmst, dann bist du selber schuld.
Ja. Die Leute sind ja, glaube ich, auch sehr dankbar über Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, wir waren noch mal in Rom in einem Restaurant, hast du richtig gesehen. Die Leute haben mitgekriegt, dass der Kellner alle 6 Gläser aviniert und schon wieder der erste Schluck nur in das zweite Glas läuft, haben schon wieder weitergesprochen. Aber du hast gemerkt, das war so eine, die haben sich so gefreut über diese Wertschätzung, dieses bisschen Action, dieses bisschen extra für sie. Also ich glaube, die werden dann immer hingehen. Also es geht eh so leicht, ja. Mit Kleinigkeiten eigentlich.
Ja, ich glaube auch. Und du kannst das dem Gast sogar sagen, ich glaube nicht, dass er korkt, aber ich nehme dann trotzdem zurück, weil, also einfach so vielleicht hinweisen, so, nein, ich glaube, das hat keinen Kork, vielleicht ist das gerade in einer schwierigen Phase oder rätselt irgendein Schatz, dass sie trotzdem bestätigt fühlt. Aber wirklich mit jemandem zu diskutieren, weil dein Abend ist verschissen, sein Abend ist verschissen und noch dazu verscheißt er dir ganz, ganz viel künftige Gäste, weil er ja dann erzählt, ja, ich war jetzt da, habe das und das gesoffen und dann war der gescheiter als ich. Also das braucht ja keiner, oder?
Genau.
Wirklich nicht.
Ja. Was haben wir denn hier im Glas?
Ja, wir haben noch einen Wein, rot, was du alles ausgerissen hast.
Also ich habe gehört, ich soll 2 verschiedene Flaschen mitnehmen, die nicht von mir sind. Wie gesagt, Reifen, Champagner, die ich so liebe, haben wir schon abgehackt. Und jetzt ist mir natürlich einer in den...
kühlen wir nochmal, weil dann trinken wir davon aus.
Nein, das müssen wir schon. Und es ist so, ich bin mit 19 ein Jahr, meine Eltern haben immer gesagt, wenn du mit der Schule fertig bist, musst du ein Jahr weg. Und ich habe damals, leider nicht mehr unter uns, der Bruder vom Rudi Bauer, der Herbert, der hat gegenüber von uns gewohnt und hat gesagt, alle fahren immer nur nach Kalifornien, so fahrt, warum fährt keiner nach Neuseeland? Und sein Bruder, der Rudi Bauer, war damals Winemaker vom jetzt ganz berühmten Weingut Ripon Vineyards, da habe ich dann auch eine Lesung gemacht. Und eins der 10 schönsten Weingüter der Welt, habe ich jetzt wieder gelesen. Es ist kitschig schön. Die Weingärten gehen so richtig runter zu dunkelblauen See und eine Insel davor, irre. Ja. Und das Lustige ist, war wirklich, und der Rudi war vor kurzem da, Rudi, falls du es hörst, danke, ich fühle mich jetzt viel älter, hat man gesagt, ich war wirklich der allzeit erste internationale Intern da unten. Also wirklich dort keine Sau nach unten Praxis gemacht. So lange ist das so her? Alt, ich war 91.
Okay, ja. Weil danach und Neuseeland war gestürmt, ja sehr hip.
Aber im Central Otago unten hat es von mir wirklich nicht dieses Modell gegeben, dass da einer jetzt wirklich die Lese mitmacht aus dem Ausland. Und der Rudi ist nicht nur ein unglaublich wichtiger Freund und Mentor, sondern auch ein geiler Typ. Und jetzt war es mir einfach wichtig, der hat dort unten unglaublich viele Pinot-Preise gewonnen, hat auch mittlerweile im Sekt, ich wollte eigentlich einen Sekt mitnehmen, das habe ich jetzt doch nicht gemacht, weil wir eh schon Shampoos haben. Im Sekt-Bereich, ich habe das ein paar Leuten Blindkost lassen, das so irgendwelche zwei Sekt-Jahrgangsgeschichten, das haben alle gesagt, das kann nur ein tolles Champagner sein, was soll es sonst sein? Im Pinot sind die halt natürlich unten, dadurch, dass das kühlste, südlichste Gebiet sind, irrsinnig prädestiniert für Pinot, für Würze und Finesse. Und das ist jetzt der beste Teil von einem Blog, Franz Ferdinand heißt der, ein 15er Jahrgang, ich habe selbst noch nicht probiert, aber das sind so Geschichten mit 8000 Stock pro Hektar und der Rudi ist ist auch Demeter, er ist ein Fanatiker, wenn es um Qualität geht, aber dabei immer ein normaler Kerl blieben. Und freue mich auf den Schluck.
8000 Stock pro Hektar,
ja.
Viel, wenig?
Das ist sehr wenig, weil es natürlich immer schwieriger wird, sowas technisch zu bearbeiten. Wir sind jetzt bei etwa 5.500, das ist so bei uns normal. Aber okay. 8000 ist schon ein Stück mehr Mühe. Du hast dann, es geht dann irgendwo Burgund, Champagne, wirst wahrscheinlich Richtung 10.000 gehen teilweise. Aber das ist schon sehr hohe Stockdichte. Und du sagst, je mehr Stöcke du hast, umso mehr müssen die Wurzeln runter. Wenn du Terroir suchst, dann brauchst du viel Stock.
Ja. Es gibt ja auch die Haute-Densité-Geschichte da teilweise im Burgund. Nicht? Olivier Lamy macht sowas zum Beispiel, der hat einen Weingarten, der nennt Haute-Densité. Ich glaube, der hat mehr als 12.000.
Hm. Nie probiert, weiß ich
nicht. Mhm. Es ist super eng, auch teilweise schwer durchzugehen. Aber ja.
Hast du schon probiert? Oder?
Ja.
Und schmeckt?
Schmeckt sehr gut, ja.
Das kann man verstehen. Ja.
Aber das ist jetzt großteils, also da wirklich dann ein Unterschied, weißt du müsstest halt dann in einem Weingarten oder in einem Stück beides unterschiedlich bewirtschaftet haben, um dann wirklich einen Unterschied rauszukennen. Aber der meine ist sehr gut. Lamy ist sowieso hervorragend, nur leider mittlerweile, ich glaube, dass der Vater Olivier tatsächlich letzte Woche oder vor zwei Wochen verstorben. Mhm. Und ich kenne nur Olivier, also der Sohn, der das Weingut schon länger führt, macht hervorragende Weine, aber mittlerweile fast mehr leistbar. Nicht? Also generell Burgund ist ja so.
Aber Burgund, ich hatte, was ich liebe in der Burgund, ist einfach seit den West Mondovino, die Domaine de Monti. Ich liebe diesen Stil, das ist sowas, was mir total entgegenkommt. Also wenn wir schon von der Burgund reden, den hatte ich schon in der Hand. Ja, also, aber es ist ja dann unter den drei nicht mehr ausgegangen. Dann hätte man jetzt noch eine trinken
müssen. Ich
bin
sehr zufrieden mit dem, weil ich das nie trinke. Ich trinke nie Neuseeland. Ja. Also gut wie nie.
Ja.
Und Quartz Reef, ja.
Ja, das Weingut Turing heißt natürlich Quartz Reef. Also er ist ja dann als Kellermeister von Rippen weggegangen, hat sein eigenes unglaublich schönes Weingut aufgebaut. Ganz tolle Weingärten. Und wie gesagt, vor allem für Pinot und tolle Sekte bekannt.
Wüsste auch nicht, wenn du es blind kriegst. Also es hat 14 Volumensprozent, was schon viel ist.
Ja.
Nicht seit 2019 Burgund, weil da gibt es, glaube ich, nichts unter 14 Volumensprozent rot.
Also
Wahnsinn, ja, super alkoholisch. Ja. Aber das ist schon das ist super. Würde jetzt nicht irgendwie in die neue Welt stecken,
glaube ich. Ich bin auch überrascht, weil die Würze bockt den Alkohol. Also mich würde 14 normal im Etikett auch eher abschrecken. Und der blast es weg mit der Würze, das ist gigantisch. Das schmeckt so leichtfüßig, taugt man sehr.
Dann super Gerbstoff.
Ja, alles da.
Was ich oft bei Pinot vermisse.
Ja.
Oje, oje. Hannes ist richtig durstig, das gefällt mir.
Nein, geht nicht, aber du schenkst mir nichts ein. Der Kindergeburtstag da.
Ja, wirklich.
Vielleicht bin ich mit so einer ganz anderen Erwartungshaltung dahergekommen. Das ist vielleicht.
Das hat man richtig
viel Frühstück Eier gegessen und ich weiß nicht, was ich
genau. Zerstört unsere komplette Credibility.
Die sind ziemlich fad, die zwei, sag's mir.
Keiner kommt mehr, wirklich.
Ja.
Herr Wartner, was am Abend passiert, du?
Hab beide Krawatte, furchtbar. Echt so biedere Typen, ist furchtbar. Zwei Schnarchnasen da bei mir.
So, alles seriöse besprochen. Wann kommt endlich der Hirschlögel?
Der was? Es scheitert an dir. Wir haben gesagt, wir picken ein echtes Stück Fell auf eine Magnum von einem Hirsch.
Der für alle Veganer stinkt. Hervorragend.
Ja, genau, herrlich. Da werden wir wirklich gut ankommen. Sag du, ich bin bereit. Ja.
Ja.
Was heißt der Hirschlögel? Was kommt da auf uns zu? Was kommt da auf uns zu?
Kennst du den Begriff Schlögel?
Nee.
Schlögel ist die Haxe. In Österreich.
Du bist die Haxe eigentlich.
Haxe.
Und deswegen haben wir gesagt, machen wir einen Hirschschlögel.
Ja, da haben wir ja schon wieder ein T-Shirt. Einfach Willi als Haxe.
Genau. Und da ist einfach der Ehrwachmann, der richtig softigen Wörtliner.
Und der Adilette muss dran, klar, der Huf. Ja, ja,
super. Einer, aber nur auf einer Haxe.
Passt Adilette für einen Huf eigentlich? Wie macht man das eigentlich? Ja.
Der Kudilette.
Der Hufilette, ja genau.
Der Hufilette.
Ich freue mich jetzt schon auf Adidas.
Ruf uns bitte endlich an.
Ja. Was hat noch keiner angerufen?
Ich glaube nicht.
Was ist mit denen los? Wird dir manchmal langweilig, wenn du nie was Neues passiert?
Nie was Neues passiert im Sinne von?
Im Sinne von, du kaufst manchmal so Lagen und so dazu, aber du bist ja schon sehr stoisch in deiner, in deiner Art von Weinbereitung. Mhm. Und ist dann immer so die Herausforderung des nächsten Jahrgangs genug? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das wenig ist, gerade bei dem Klimagemetzel, was man heutzutage...
Nein, es ist unglaublich unterschiedlich. Es gibt keine ähnliche Sekunde. Es ist so, so viel Herausforderung und schöne Arbeit, aber auch viel Risiko. Also Fahrt ist dir wirklich nie. Also es ist unglaublich, wie spannend der Job ist. Und du kannst halt, der alte Spruch, eigentlich kannst du 10 Jahre machen, was du willst, oder 15, weil vorher hast du die vordere Generation und dann mischen sich schon die Kinder ein. Schauen wir mal, ob das bei uns ist, weil ich würde mich freuen. Aber es ist eigentlich hast du einmal, wenn dir ein Steak, wenn der Hirschlögel verbrennt, ja, dann machen wir dann neuen, schade ums Fleisch, aber trotzdem. Und aber das ist, du hast einmal im Jahr die Möglichkeit, wirklich zu zeigen, was du kannst. Und das ist schon eine intensive Zeit. Also ich habe jetzt heuer wirklich alles abgesagt. Also das ist jetzt das erste Mal, dass ich weg bin.
Außer Terroir und Adiletten.
Außer Terroir und Adiletten.
Vielen Dank.
Luxus-Chat um 8.000 Euro eingeflogen, der wartet da unten im Park. Und dann wieder um 8.000 zurück. Nein, aber es ist ja wirklich, nein, nicht eine Sekunde könnte mir dass mir Fahrt war in dem Job. Nein. Ja.
Super.
Fahrt mit blöden Fragen, ja, aber nicht im Terrorjob. Aber heute zum Glück nicht, keine blöden Fragen. Ja.
Aber Dankeschön. Hast du einen Song dabei, apropos Terroir?
Oh, wie viel Zeit haben wir noch?
Oh, wir haben
noch viel schon. Zeit. Das ist für alles mich, gut. Ich habe das gelesen und gedacht, das gibt's ja nicht, was mache ich? Weil für mich war irgendwie so 82, ich weiß, ich hole jetzt aus, ich mache so kurz wie möglich.
Alles gut.
Aber 82, da war ich 12, 83 war ich 12, war das legendäre Stones-Konzert. Ich bin jetzt nicht der größte Stones-Konzert, außer jetzt Gimme Shelter und sowas könnte ich im Endlosschleife hören. Und das war auch dann die Zeit, wo ich eben, und wir haben ja dann jetzt dadurch durch die Veranstaltung gegenüber vom Zoo wohnen wir, und das ist diese ganze Christiane F-Geschichte von Kino, Buch, Platten, und ich bin weiterhin wahrscheinlich, meine Nummer 1 ist David Bowie, eigentlich müsste ich jetzt schreien Heroes. Und Ziggy Stardust ist weiterhin die beste LP aller Zeiten, die es gibt. Und ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll. Das war auch übrigens die Zeiten, wo Queen für mich wichtig war. Ihr habt übrigens jetzt da ein großes Nachteil, ihr Zuhörer könnt mich nicht sehen, weil ich, der Sepp hat ja gesagt, er ist der beste in Reihen Mensch der Welt. Ja? Weil, ja. Ich bin in 2 Sachen Weltmeister, nicht beim Wein, sondern beim Geschirrspüler einräumen. Das ist große Klasse. Das ist
eine große Nische.
Und eins, und ihr werdet euch jetzt vielleicht zu Hause vorstellen, der 51-jährige kleine Glatzkopf, der macht sich da auf wichtig und das ist ja so peinlich, aber Luftgitarre kann ich echt. Ja. Das kann ich wirklich und ist die hohe Schule. Ja.
Ja, geil.
Und deswegen hätte ich irgendwas wie, ich wollte mich sogar Brian umbenennen, wegen Brian May damals, und irgendwas wie Coming Soon, ein Solo für euch spielen, aber das bringt jetzt ja nichts.
Wenn du es auf Instagram
Karaoke-Studio
nachholst. Ja, da müssten wir jetzt noch alle Flaschen austrinken, da fehlt mir der Mut. Aber nein, ich weiß nicht, man dachte, und damals auch Ideal, ich habe mit 12, 83 Ideal gesehen, der Kurhalle Oberlade, das war für mich überhaupt der andere Planetetypen. Jetzt habe ich schon überlegt, schöne blaue, habt ihr blaue Augen, sonst wäre ich das überlegt. Oder du machst mich noch ganz irre. Nein, Österreich, hätte ich irgendwas mitgemacht. Ich habe Osman Kurti bis zum Geht nicht mehr gesehen. Legende, Überstar hätte ich sonst genommen. Aber dann diese ungerecht Verhältnisse von heute im Falco gegenüber. Oder ein Tanzer.
Oder auch
wir aktuell, können ja auch eine eigene Playlist
machen. Maschinen ist halt irgendwie was momentan.
Ja, richtig geil, aber fand ich auch richtig gut.
Ja. Und jetzt, oder ja, im Top-Bereich sind irgendwas so Wild Monkey, Touch and Whips, das kann ich auch endlos hören. Da müssten wir aber auch Jealous Guy von Lennon, wenn wir schon dagegen sind. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich überlegt, ich gehe ganz und vielleicht haut sie mich jetzt raus. Aber jetzt
kommt gleich vom Keller die Frage, hörst du im Keller viel Musik?
Ich habe es die letzten Jahre komplett übersehen.
Was war schon also für
und
den
Und jetzt Saft? Heuer Massage. wurde die Box wieder aktiviert. Also ist momentan heuer ist wieder lauter. Echt, ja? Die Weine werden wieder eigene Vibe haben, glaube ich. Ja.
Okay.
Aber also ich habe jetzt trotzdem, da wir, und jetzt können Sie mich vielleicht raushalten, als alten Romantiker, überlegt, es gibt wirklich, ich hab das Glück, den unglaublichsten Menschen geheiratet zu haben und die unglaublichsten drei Kinder zu haben und habe jetzt trotzdem überlegt, ich werde für meine Frau Sandy ein Lied bestellen. Das ist ja vielleicht viel zu kitschig, aber es mir scheint, es gibt keine Sprache auf dieser Erde, die annähernd ausdrücken könnte, wie egal mir das ist. Und ihr müsst sagen, Deutsch oder Englisch? Ein deutsches oder englisches?
Deutsch.
Deutsch, weil, oh sorry, jetzt schalten wahrscheinlich alle weg, aber es wird der Grönemeyer, meine Frau und ich haben unzählige Herbert-Konzerte gesehen. Und da würde ich dann Du bist die nehmen. Für Sandy.
Herbert Grönemeyer, du bist die. Tut mir leid,
fliegen jetzt die ganzen Anzüge raus, alle weg. Okay, wir lieben ihn. Ja, ja.
Eingeloggt auf unserer Spotify-Playlist, Terroir Adiletten. Hat nämlich auch eine eigene Spotify-Playlist, falls ihr es noch nicht wusstet. Und ab heute machen wir was Neues für ein paar Folgen. Und zwar schenken wir zwei Hörerinnen oder Hörern einen Platz für euren Lieblingssong in unserer Playlist. Das Ganze wird präsentiert von unseren Freunden von Tibber und es ist ganz einfach. Ihr könnt euch auf Instagram einen Song wünschen. Wir suchen den mit der Tibber-Losfee zusammen aus. Und wir haben auch schon zwei Gewinner am Start. Yvonne aus Landau in der Pfalz, Wein en masse und Shoutout an Max, unseren Producer. Sie wünscht sich Kraftklub mit Schüsse in die Luft, oha. Und wir haben auch noch einen anderen Gewinner, Willi, oder?
Aus Österreich, Wolfgang aus Tulln nämlich, mit Heite Chromatode aus von Voodoo Jürgen.
Beste, das, wenn ich, das ist also eine sehr wilde Mischung. Also Herbert Grönemeyer, Kraftklub, Udo Jürgens, also diverser ja. Können es heute, glaube ich, nicht ja. Zugehen.
Und für die, das, du bist die zu Fadis, ab 2020 legt der Herbert richtig los. Da wird es dann schon ein bisschen anders auch. Ja. Also habt Geduld.
Ich finde Herbert Grönemeyer eigentlich unhatebar, ist eine Legende. Was
ja, haben wir doch gar nichts. Was sagt immer der
ich find, das Österreichslichter? So,
und ich find, bis heute verstehe ich die Texte, ich verstehe kein Wort, aber vielleicht könntest du
mir das mal so gut. Der Vibe ist das Wichtigste.
Und die Live-Konzerte sind wirklich gut, das kann er.
Das glaube ich.
Das kann der Herbert, ja.
Also finde ich super, dass wir Sandy auch noch dabei haben, weil das Gespräch habe ich heute ausgemacht eigentlich mit Sandy.
Ja, ich habe das
liebe nicht Grüße. Verstanden.
Ja, Entschuldigung, mache ich gern.
Sandy, liebe Grüße. Ja, ja. Aber hast du auch noch eine Frage an Willi oder mich dabei vielleicht?
Eventuell? Ah ja.
Ja, das war noch was im Briefing.
Du hast gesagt, du bist 86 gezeugt, geboren und überhaupt alles geworden, maturiert wahrscheinlich auch schon. Hast du zweite Vornamen und wie heißen die und mehrere. Warum so? Nach wem?
Ist ganz einfach. Also Sebastian ist mein erster Name. Ruben, der zweite. Okay. Doch. Sebastian.
Wer ist dein Name?
Mein voller Name ist Sebastian Ruben Andreas Moser. Okay. Ruben, weil ich eben, wie gesagt, in Ägypten in Sichtweite der Pyramiden gezeugt wurde. Und das ist ja bekanntermaßen ein ägyptischer Name, Ruben. Ja. Und Andreas, weil mein Vater kommt aus Bozen, aus Südtirol. Und Andreas Hofer war bekanntermaßen ein Freiheitskämpfer. Und deshalb heiße ich Sebastian Ruben Andreas. Wenn es nach meiner Mutter gegangen wäre, würde ich heißen Sebastian Ruben Amadeus. Die hat anscheinend meine musikalische Laufbahn schon vorausgesehen, aber es ist Andreas geworden. Aber Sebastian Ruben Andreas Moser. S-R-A-M.
Also für alle, die jetzt nur zuhören, der kompletten Regie und mir fallen gerade die Augen raus, weil wir es bis heute nicht wussten.
Ja, Digga. Das ist nur für die guten Freunde.
Ja. Sie haben eine kulinarische gezeugt in Ägypten. Das war doch echt irgendeine neue Scheibe.
Marriott.
Ja. Ich muss sagen, mir tut es ja leid, weil Musik ist so wichtig. Mein Opa deutscher Seite war sogar Konzertmeister von Radio Breslau damals. Wir haben wirklich unglaublich auf beiden Seiten. Und ich habe leider mit Akkordeon begonnen. Das war dann doch zu uncool.
Ich habe Klarinette leider gespielt.
Leider die Laufbahn unterbrochen. Du, und an dich, jetzt wird es wieder ernst, sorry, da draußen. Was mich wirklich wahnsinnig macht, ist Lebensmittelverschwendung. Die Respektlosigkeit. Was kann man im Restaurant tun, dass die Leute nicht ihr Essen so achtlos wegschmeißen und so überhaupt keinen Bezug zu dem Thema haben?
Besser kochen.
Okay, das wird nicht immer gehen, ja?
Ja.
Wie kann man diesen Leuten eintrichtern, dass das doch was sehr Wertvolles ist? Das macht mich wahnsinnig, ja.
Ein schwieriges Thema. Du kannst nenne nach wie vor den Preis. Ja, es ist immer noch alles viel zu billig.
Ja.
Es ist zu billig und es werden nur... Das regt mir am meisten auf, wenn im Supermarkt und so nur abgepackte Edelteile von Viechern ausgestellt, also Hühnerbrüste mit gigantischen Größen, die es gar nicht so geben dürfte eigentlich. Ja. Viel zu billig. Also ich bin ein großer Fan. Was wir da dafür tun, ist einmal Nose to Tail. Bei uns gibt es immer ein bis zwei Innereingerichte auf unserer kleinen Barkarte. Wir sind nur ein paar. Aber ja, und man müsste alles, glaube ich, ein bisschen teurer machen und den Gast dann auch erklären, dass es deshalb auch teuer ist und nicht nur immer sagen, ja, wir sind teuer, sondern warum kostet das ganze Geld? Und ja, ich glaube, dass die heutige große vegetarische Küche oder die vegetarische Küche super ist. Also als ist auch super, dass wir jetzt endlich ein vegetarisches Lokal haben, das 3 Sterne bekommen hat. Und dass der Trend dahin geht, weil man muss einfach lernen, mit Lebensmitteln besser zu sourcen, umzugehen und vor allem mit Tieren, mit Tierwohl und so weiter. Das ist ein Wahnsinn, wenn man sich so Mastbetriebe anschaut, wie schrecklich das ist. Oder wenn man bei, ich kann es nur immer wieder sagen, bei Aldi das Hühnchen oder wer war das? War das Aldi mit dem 1,99 Hühnchen? Mhm. Also wenn uns ein Händelleben nicht mehr wert ist wie 1,99, dann haben wir da ein Problem.
Ja. Ich glaube, Sepp Schellhorn müsste einfach mal einen Kochkurs für Innereien geben, dass die Leute auch wissen, wie sie Innereien überhaupt machen, weil ich glaube, viele Leute checken heute halt einfach gar nicht was. Also nicht, dass ich jetzt voller Innereien-Fan bin, aber ich glaube, die Hürde liegt auch daran, dass Leute gar nicht wissen, wie sie viele Sachen zubereiten, sondern halt einfach nur Filets kennen.
Ich bin ein Fan von vegetarischen Küche per se, ja. Wenn ich ein Viech anständig zubereite und ein anständiges Viech jetzt bekomme, dann muss ich nicht Vegetarier sein. Ja. So, also das klingt immer blöd, aber die Vegetarier sagen immer, ja, wegen Tierwohl. Wenn ein Tier anständig aufwächst und ich das normal vermetzgere, sozusagen, oder schlachte, dann kann man auch ohne Probleme ein Tier essen, dann habe ich da kein Problem. Aber wenn Tiere nur dazu produziert werden, um ein sehr kurzes, sehr beschissenes Leben zu haben und dann zu günstig auf unseren Tellern zu landen oder vielleicht nur auf einem Bodendeckel.
Oder mit Plastik im Müllsack.
Ja, richtig. Ja. Dann ist das ein Problem. Ja. Und darüber muss man reden. Und ich finde auch nach wie vor, dass das hat, glaube ich, Jamie Oliver ganz gut mal angefangen in England. Man muss in der Schule mehr. Der Paper Flow macht das auch super mit Kindern und so weiter.
Das war ja super. Ja.
Weiß ich nicht, da würde ich 3 Stunden Mathematik oder irgendwas anderes gerne mal ausfallen lassen und einfach den Leuten beibringen, wie kocht man, wo kommen Lebensmittel her, wie geht es den ganzen Viechern.
Ja. Das ist schlecht, wo du gerade Jamie Oliver sagst, zum Abschluss gibt es auf jeden Fall ein legendäres Video von Jamie Oliver, wo er 10 Kinder da hat und er macht so krasses Bio-Hähnchen, paniertes, und dann gibt er den Chicken Nuggets und sagt er so, und wenn man mit Chicken Nuggets geschmeckt, und alle Kinder so, ja!
Ja, ist ja auch klar, weil unser Gaumen heutzutage ja versaut ist. Die meisten fressen ja wahnsinnig viel Scheiße.
Ja, ja. Ja, nicht umsonst hat vor 10 Jahren Cola den Zuckergehalt erhöht, nicht? Weil alles schon zu mild war für die
Leute. Ja, das ist ja das Problem. Ja. Also ich habe jetzt keine Lösung natürlich für die Frage, aber ich glaube, so muss man es anfangen.
Vielleicht und anpacken. Einen erreicht, der darüber nachdenkt da drin.
Ja. Noch mehr Kommunikation.
Gut, euer Publikum nehme ich an, tut es ja eh, aber es ist teilweise erschütternd, wie egal das ist. Ja.
Ich habe eine Lösung. Ja. Wir gehen jetzt Köfte essen.
Ja.
Und essen alles auf.
Ja, genau, wir müssen da wohin essen gehen. Wir dürfen. Wo gehen wir hin? Es muss nicht in Berlin sein. Du darfst jetzt noch lokal vorschlagen.
Ah ja, ihr habt gesagt national und international. Wobei es natürlich schwierig ist, was ist national? Ist es Österreich oder ist Österreich international? Da ich im Kamptal bin, wir sind wahnsinnig froh, seit einiger Zeit ein wirklich tolles Lokal zu haben, das Esslokal. Ihr müsst unbedingt kommen, Familie Huber ist irrsinnig klasse. Ist nämlich für mich schwierig als Winzer, ich bin so viele Listen, ich hoffe, ich fliege jetzt nicht gerade von 1000. Aber ich habe jetzt bewusst gesagt, wir sind im Kamptal und das ist noch immer relativ neu, durch Covid ein bisschen immer wieder unterbrochen leider. Nicht, die können nur irrsinnig kochen, sind auch unglaublich gastfreundlich. Schöne Weinliste, aber auch ganz klasses Lokal. Und international habe ich jetzt nicht auf die tolle Weinliste, sondern auf Wohlfühlen geschaut. Ich liebe im Dorso Duro in Venedig das Schiavi. Das ist einfach, wenn du nicht drinnen trinken willst, kriegst du einen Plastikbecher mit einem Prosecco und es ist in diesem Moment das göttlichste Getränk der Welt. Vor dir dieser Spachal, da gegenüber eine Gondelwerft. Man kitschiger und schöner geht's nicht, dann hast du keine Stockerbrot und das ganze Zeug. Es ist einfach Wohlfühlen. Ja? Es ist nicht schon wieder und wie hat der und wann hat der da hinpischt, sondern das ist wirklich ganz tolles Wohlfühlen.
Wie heißt das?
Gia Schiave. Schiavi. Schiavi.
In Venedig.
In Dorso Duro in Venedig, ja. Super Wohlfühlen.
Mhm. Lustig.
Ja. Let's go. Stehen oder Bankerl oder ein paar Häppchen. Gemütlich, ja.
Perfekt.
Wunderbar.
Ich danke euch.
Wie wirst du eigentlich, das ist jetzt noch die abschließende Frage von mir, du heißt Johannes, ja. Aber alle sagen Hannes. Passt das so oder nein, habe ich das nur ich eingebildet, dass man Hannes
nein, zu dir sagt? Irgendwann wollte ich Johannes genannt werden, weil wir, glaube ich, unter 7 verschiedenen Namen zu finden waren. Weingott Hirsch, Weingott Hirsch GmbH, Weingott Sepp Hirsch, Weingott Josef Hirsch, Johannes Hirsch, Hannes Hirsch, ich erspare euch das jetzt. Und mittlerweile bin ich wieder beim Hannes, es passt gut. Ja, also es passt. Das nimmt die, alle sagen Hannes zu mir.
Okay, also für perfekt. Alle, die einfach so zu dir kommen, aufschlagen, ohne Termin, sagen, Servus Hannes, gehen wir was kosten.
Absolvent, da ich in Österreich für alles einen Titel kriege, bin ich ja nach 5 Jahren durchschummeln in Klosterneuburg, ups, hat man es gehört, auch ein Ingenieur, das ist was ganz Wichtiges in Österreich. Also ein einfaches, lieber Ingenieur passt auch. Das kannst du gern perfekt. So unter Freunden